Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
Jenny,
Christian
und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und diskutieren und analysieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag auch im neuen Jahr bewahren sollten.
Und damit beginnen wir heute mit unserer Folge 113 und dem Thema keltische Märchen.
Elena, Jenny. Zunächst möchte ich euch beiden und natürlich auch allen HörerInnen ein frohes neues Jahr 2026 wünschen. Shamshlivego novego roku.
Frohes neues Jahr. Herzlichen
Glückwunsch zum neuen Jahr.
Frohes
neues Jahr.
Ein frohes neues Jahr auch von mir.
Fängt ja schon gut an. Ich weiß ja nicht, wie voll eure Strichliste mit Weihnachtsmarktbesuchen in der vergangenen Saison ist. Ich war gar nicht, muss ich gestehen. Aber 2024 war ich auf dem Weihnachtsmarkt in Bochum, vor allem auf dem sogenannten Mittelalter-Weihnachtsmarkt, der ganz schön ist tatsächlich.
Ja, finde ich auch.
Wir haben da einen netten Abend verbracht, Wildschwein, Bratwürste gegessen und 2-3 Becher heißen Met getrunken und natürlich auch einen Blick auf die nicht kulinarischen Stände geworfen, wo zum Beispiel Tücher, Decken, Gewänder, diverses Lederhandwerk, Schmuck, vor allem Silberschmuck und so weiter verkauft wurden. Was da alles als, in Anführungszeichen, echt mittelalterlich verkauft wurde, hat mir als studiertem Historiker schon manchmal einen kleinen Stich ins Herz versetzt. Aber das wäre eine andere Geschichte für eine andere Podcast-Folge. Was aber interessanterweise fast alle Stände gemeinsam hatten, es gab mindestens ein Produkt und zum Teil wirklich zahlreiche mit Mustern, die ich sofort als keltisch klassifiziert habe. Knotenmuster, Flechtmuster, bestimmte gemusterte Kreuze mit einem Kranz, sogenannte keltische Kreuze eben, und so weiter. Und da fiel mir ein, euer letzter bzw. vorletzter Urlaub ging ja auch in eine Region, mit der das auch verbunden ist. Möchtet ihr ein paar Sätze erzählen?
Jet Set Ho. Weil ich dachte nämlich, boah, ich bin voll das Luxus-Bitch. Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt in London.
Ich glaube aber, Christian meint unseren Urlaub in Irland.
Genau, vor allen Dingen.
Ich weiß, das wollte ich nur noch mal betonen, dass es letztes Jahr nicht nur ein Urlaub war.
Luxusgöre, wirklich.
Genau, wir waren letztes Jahr in Irland.
Und habt da auch Kontakt mit keltischer Kultur gemacht oder eher nicht so?
Na, ich glaube, in den ganzen Touri-Shops kommst du da natürlich nicht vorbei, weil das natürlich hardcore vermarktet wird. Mhm.
Also wir haben ja im Trinity College haben wir das Book of Kells gesehen. Das ist ja das berühmteste keltische Buch, weil das auch einfach schon so uralt ist.
Und da sind ja gerade die Initialen, also wirklich mit diesen Flecht- und Knotenmustern, also üppig ausgestaltet.
Genau,
ne?
Genau, und da hatten die halt natürlich in der Ausstellung ganz viel, wie die das erhalten und wie die dann die Seiten, also die blättern ja, glaube ich, nur einmal im Monat oder wie oft blättern die Seiten, das hatte die noch gesagt. Mhm. Jedenfalls ganz selten und das ist dann was ganz Besonderes, wenn du dann da nochmal eine neue Seite siehst.
Ja, lustigerweise, das Erste, was mir bei Keltisch auch einfiel, war Irland. Mhm. Und um zu spoilern, wir werden heute nicht ein einziges irisches Märchen haben.
So, Leute.
So, jetzt habt ihr es. Denn wir wollen euch natürlich auch die vielleicht eher unbekannten Seiten der keltischen, vor allen Dingen Märchenliteratur, näher bringen. Und wahrscheinlich werden wir mal irgendwann nämlich eine Sonderfolge zu Irland machen.
Ja.
Und wollten da einfach kein Pulver zu früh verschießen. Und eben zeigen, es gibt noch viele, viele andere Regionen, die man vielleicht auch gar nicht so damit verbinden würde. Womit man keltisch aber auch automatisch verbindet, außer Irland und eben, wie gesagt, gerade schon Mittelalter scheinbar. Übrigens, vorweggenommen, Wikinger sind keine Kelten. Das wird ja oft auch gleichgesetzt und mit Germanen auch. Auch das ist was anderes. Gerade durch die Wikinger-Einfälle hat sich die keltische Kultur nämlich sehr verändert. Was auch immer wieder auftaucht, Verbindung mit keltischem im Allgemeinen, ist Heavy Metal, lustigerweise. Mhm. Überhaupt, ja, ich nenne es jetzt mal ganz wertneutral, alternative Leute und Kulturen, Subkulturen. Das geht teilweise Hand in Hand mit Spirituellen. Vor nicht allzu langer Zeit war ja Wintersonnenwende und an Stonehenge, was ja eigentlich auch nichts Keltisches ist, ne, gab es dann da auch viele Leute, die das dann gefeiert haben und die vermeintlich alten Bräuche da wieder aufleben gelassen haben. Das geht dann auch Hand in Hand manchmal mit Feengläubigen. Da nochmal der Verweis auf unsere Feenfolge. Die Nummer habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Elena, ich verlasse mich auf dein Gedächtnis. Da werden wir, also ich vor allen Dingen werde auch kurz was zu sagen später. Also gerade was Keltisches. Aber das hat die Jenny damals ja in der Folge. Da hattest du nämlich ein irisches Märchen, wenn ich mich nicht völlig irre, mit dem Bran, ne?
Genau.
Vorgestellt, wenn ihr da Interesse habt und nicht warten könnt, bis die Irland-Folge im nächsten oder übernächsten Jahr oder so kommt, könnt ihr da ja schon mal reinhören. Habt ihr noch andere Verbindungen mit Keltischen? Und habt ihr eine Vermutung, wie realistisch, sag ich jetzt mal, diese Verbindungen auch wirklich sind oder wie tatsachenbasiert?
Also ich habe mir natürlich da einige Gedanken drüber gemacht und ich muss feststellen, dass ich da echt erschreckend wenig Assoziationen zu habe, außer jetzt natürlich mit Irland. Darüber hinaus habe ich festgestellt, ist das für mich tatsächlich ein sehr, wie soll ich es nennen, unbekanntes Thema. Also ne, so grob ein paar Dinge kann ich zuordnen, aber das erschöpft sich tatsächlich sehr schnell. Und da habe ich mich auch gefragt, warum das eigentlich so ist. Aber die sind mir tatsächlich weder in der Schule noch im Studium groß begegnet. Privat habe ich irgendwie auch nie Anknüpfungspunkte gefunden. Obwohl ich natürlich auch zugebe, dass ich natürlich auch auf diese Klischee-Irland-Romantik total abfahre. Ich finde das wunderschön, ne? Das kann ich
nicht
verleugnen.
Kann man
nicht
leugnen, ja.
Aber ich glaube tatsächlich, dass ich wahrscheinlich auch sehr viel Klischee-Wissen so darüber mit mir rumtrage.
Oder so Halbwissen.
Oder Halbwissen.
Sich vielleicht dann auch rausstellen wird im Laufe der Folge.
Genau.
Die Jenny nickt ja schon die ganze Zeit fleißig, also bei dir scheint es ähnlich zu sein.
Genau, aber ich habe schon im Vorfeld auch gedacht, dass wahrscheinlich das, was man sich an Kelten vorstellt oder was keltisch sein soll, dass das mit vielem verschwimmt, dass das vielleicht gar nicht so das Ursprüngliche dann auch ist.
Auf jeden Fall. Also ich muss gestehen, ich bin auch nicht so der Keltenexperte. Nach der Folge wird sich das hoffentlich ein bisschen zumindest geändert haben. Als Kind hatte ich viele Bildbände, so Ausstellungskataloge und sowas alles von einer Bekannten mal geschenkt bekommen, die aus dem Nachlass ihrer Mutter waren, meine ich. Und da waren auch Sachen mit keltischer Kunst und Kultur dabei. Und also ich habe vor allen Dingen, also sehr früh offensichtlich dann auch, einen Bezug über keltische, vor allen Dingen irische, angelsächsische, dann, also das stimmt ja dann auch wieder nicht, angelsächsisch ist ja dann anders, aber von den britischen Inseln stammende, das ist, glaube ich, korrekter Kunst. Da habe ich schon einen gewissen Bezug gehabt, eben diese Flecht- und Knotenmuster und so weiter und Silber. Gewirktes Zeug und so weiter und eben das Book of Celts. Aber ansonsten bin ich jetzt auch nicht so der, wie soll ich sagen, der riesige Kelten-Fan. Mal schauen, wie das am Ende der Folge ist.
Ich bin auch gespannt. Und was so, abgesehen vielleicht von Feen und Druiden,
natürlich,
noch so rauskommt. Ja.
Genau, und deswegen starten wir erstmal allgemein mit meiner Frage, was ist keltisch?
Jenny hat eine Frage.
Als Kelten bezeichnet man seit der Antike Volksgruppen der um 1000 vor Christus einsetzenden Eisenzeit. Sie waren in gewisser Weise die, in Anführungszeichen zu verstehen, ersten Europäer, die einen europäischen Binnenraum geschaffen haben, der nicht durch militärischen Druck, sondern durch eine gemeinsame Kultur entstand. Dadurch hinterließen sie auch weitreichende Spuren von Anatolien bis nach Irland, also komplett eigentlich über Europa hinweg. Die Kultur der Kelten ist Bestandteil unserer abendländischen europäischen Kultur. Es mischten sich eher Vorstellungen vorchristlich-alteuropäischer Kulturen mit der Technik und dem Lebensgefühl osteuropäisch-skythischer Reitervölker. Nicht zu vergessen die damaligen gesellschaftlichen Veränderungen. Die Bevölkerung wuchs, Ackerbau nahm zu, Land wurde dadurch knapp und Eisen konnte im großen Stil hergestellt werden und verarbeitet werden. Vielleicht auch deswegen der Silberschmuck.
Keine Ahnung. Kann sein.
Aus diesen kulturellen und sozialen Errungenschaften erwuchs um das Jahr 500 vor Christus eine mitteleuropäische Kultur, deren Träger von den Griechen Keltoi genannt wurden, die Hohen. Zu dieser Zeit traten die Kelten in die Geschichte ein. Die Kelten waren nie zentral organisiert und hatten nie einen gemeinsamen Anführer oder einen Staat. In Frankreich waren sie als Gallier bekannt. Ich musste die ganze Zeit, als ich das gescriptet hatte, an Asterix und Obelix natürlich denken.
Was ist morgen früh am Nil? Die Familie Krokodil. Gallierfleisch.
Dabidi-bidabidu.
Schön.
Die sich immer gegen die Römer zur Wehr gesetzt haben. Wir werden jetzt lernen, das war leider nicht so. In Deutschland und in der Schweiz als Helvetia und in der heutigen Türkei als Galater. Im 3. Jahrhundert erstreckte sich ihre Macht von England bis Apennin. Das ist ein Gebirgszug in Italien. Um die Zeitenwende lebte kein Kelte mehr auf dem europäischen Festland in Freiheit. Also sie wurden auch natürlich verfolgt.
Das lässt vielleicht einige an den Lateinunterricht zurückdenken, ne? De Bello Gallico von Cäsar, das langweiligste Buch der Weltliteratur, finde ich.
Gut, dass ich nicht viel verstanden habe im Studium. Als die Urheimat der Kelten gilt heute allgemein Süd- und Westdeutschland, Ostfrankreich und die Westschweiz. Von da aus verbreiteten sie sich dann über Europa. Mit Ausnahme von Irland, Nordbritanniens und der Länder östlich des Rheins, in denen germanische Völker an die Macht kamen, wurden die von Kelten bewohnten Gebiete nach und nach von Römern erobert. Als das Römische Reich im 5. Jahrhundert nach Christus zerfiel, hatte Latein das Keltische in allen Provinzen bis auf Großbritannien als vorherrschende Sprache verdrängt.
Voll schade, ich würde gerne Keltisch können.
Ja, auch da muss ich eine gallische Ausnahme schon mal machen. Nicht ganz Gallien, aber dazu später mehr.
Im 6. Jahrhundert nach Christus wurden die Kelten in Großbritannien durch die angelsächsische Eroberung nach Westen verdrängt und zum Verlassen ihres Landes gezwungen. Also im Prinzip, wie man das so kennt, ne, sie wurden halt überall dann irgendwie verfolgt und vertrieben. Ein Teil von ihnen ging in den örtlichen keltischen Stämmen von Wales und Cornwall auf. Andere siedelten sich in Frankreich in der Bretagne an, der sie auch den Namen gaben. Sie konvertierten dort zum Christentum, behielten aber ihre Sprache bei. Also in dem Bereich dann, genau wie du gesagt hast, waren sie standhaft.
Yay. Genau, das Bretonische, richtig.
Genau. In Irland bestand das Sozialsystem der Kelten auch nach der Christianisierung und bis zur englischen Eroberung weiter. Also im Prinzip damit am längsten. In Schottland errichteten die Kelten auf der Grundlage des Stammes- und Clansystems ein Königreich. Die keltische Sprache ist zum Teil bis heute erhalten. Das zum Beispiel ist uns in Irland ja auch begegnet, dass sie da ja auch das Irische dann noch das weiterhin sprechen.
Irisch-Gälisch ist es,
genau,
ne?
Ja.
Aber es ist ja schon interessant, weil das zeigt ja eigentlich, dass diese klischeehafte Beschränkung auf Irland, was Keltisch angeht, natürlich nicht richtig ist. Man versteht aber natürlich ein bisschen, woher es kommt, weil es da einfach am längsten überlebt hat und bis heute natürlich irgendwie noch präsent ist und auch gepflegt wird.
Genau. Und das kommt, glaube ich, auch, also ich hatte das Gefühl, das hat auch was Geografisches, ne, weil durch die Insel und auch Großbritannien durch die Insel haben sie es wahrscheinlich nicht so geschafft, dort zu verdrängen. Und im Prinzip ist es ja wirklich, also die haben sich ja relativ friedvoll verbreitet. Ne? Also die haben ja nicht wirklich, so wie ich das aus den Quellen verstanden habe, nicht wirklich Kriege geführt, waren aber dadurch auch nicht wirklich zentralisiert. Ne? Hatten im Prinzip keinen Staat, keine Institution.
Und dadurch ja auch so ein bisschen leichte Beute. Ne? Ja.
Genau, im Prinzip schon. Und dann
wir dann an Cäsar wieder zurückdenken, dann hier mit Vercingetorix und den anderen Stammesfürsten, der musste dann Dorf für Dorf da erobern und war ein bisschen mühselig, aber hat ja geklappt, weil das halt kleine Einheiten waren, die man schnell niedermachen konnte. Ja. Naja, und ich denke, in Irland wird es deswegen ja auch gepflegt, weil es in der Zeit, als sie zum Vereinigten Königreich gehört haben, dann auch diesen Nationalstolz, dieses Nationalgefühl ja aufrechterhalten hat. So, ich kenne das aus Polen halt, ne? Polen hat ja als Staat auch lange nicht existiert, war ja aufgeteilt, ne, in den verschiedenen polnischen Teilungen. Da ist es dann der Katholizismus und andere Sachen eben gewesen, die da die Nation auch außerhalb der Staatlichkeit erhalten hat. Und in Irland, denke ich, ist das keltische Erbe auch zum Selbstverständnis ganz wichtig. Und auch diese keltische Harfe, ne, die ist ja auch auf den 2-Euro-Münzen Irlands drauf. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Symbol nach wie vor.
Auf jeden Fall. Ich meine, durch die Besatzung der Briten wurde das ja auch verdrängt.
Genau.
Und im Prinzip ist ja das, was jetzt auch passiert, dass man mehr und mehr wieder zu seinen Wurzeln und zu seiner Kultur zurück will. Und deswegen unterstützen sie das auch sehr, dass die Sprache weiterhin erhalten bleibt.
Wird ja zum Teil auch wieder an den Schulen unterrichtet. Mhm. Ne? Also in britischer Besatzungszeit war es ja sogar, glaube ich, eher verboten oder
das,
zumindest
genau, das unterdrückt, war
dass die Sprache gesprochen wurde.
Ich glaube, ne?
Also in einigen Bereichen, das habe ich bei der Recherche gelesen, ist die Sprache, die keltische Sprache, dann aber auch ausgestorben. Aber kommen wir nun vom allgemein keltischen erstmal zu unseren Märchenstundenmärchen zurück. Ich fand es ziemlich lustig.
Ja, auf jeden Fall.
Wir mussten auch einige Sätze mehrmals lesen, weil dann doch irgendwer gekichert hat. Ne?
Ich?
Ja, nicht nur du. Also das Märchen unserer Märchenstunde, die drei Gaben eben, ist, wie man unschwer erkannt hat, denke ich, ein Schwankmärchen mit magischen Elementen. Ich habe es jetzt mal zumindest teilweise dem ATU 750 zugeordnet. Die drei Wünsche heißt es auch, wie zum Beispiel der Arme und der Reiche.
Ja.
Da geht es ja dann anders weiter, aber es ist schon irgendwie auch mit Schaden behaftet. Einige Aspekte haben mich auch an der liebste Roland erinnert, auch in Märchen aus der Grimmschen Sammlung. Da ist es dann ja, wenn ich nicht irre, die Stiefmutter, die dann im Dornbusch tanzen muss zu den Klängen seiner Fiedel. Das Märchen wurde auf Französisch das erste Mal in Paris 1887 in der Sammlung Contes Populaires de Basse-Bretagne veröffentlicht. Merci bien. Und die Bretagne ist eben im Nordwesten von Frankreich eine Halbinsel, die in den Atlantik hineinragt. Und die Basse-Bretagne ist dann der westliche Zipfel noch. Also ganz am Meer, also weg von Frankreich, weil die, das müsste ja Haute-Bretagne sein, war nämlich dann auch schon lange französischsprachig und die Basse-Bretagne hat das Bretonische als Sprache also bis heute behalten. Natürlich sprechen und verstehen die im Zweifelsfall auch das Französische, aber es gibt da eben noch wohl wahrscheinlich alte Leute und wahrscheinlich auch mittlerweile wieder in der Schule wiederbelebt, dass das auch von Kindern gesprochen wird. Also die Tradition ist mehr oder weniger ungebrochen. Die deutsche Übersetzung stammt von Ernst Tegetthoff, der dieses Märchen dann im zweiten Band der französischen Volksmärchen bei Diederichs 1923 veröffentlicht hat, in dieser berühmt-berüchtigten Reihe Märchen der Weltliteratur, die erst vor wenigen Jahren eingestellt wurde. Das sind also Dutzende, Hunderte Bände, die da veröffentlicht wurden im Laufe der fast 100 Jahre, die diese Reihe eben bestand. Und somit ist diese Übersetzung auch gemeinfrei. Deswegen konnten wir sie euch einlesen. Das war bei der Auswahl des Märchenstunden-Märchens ein bisschen schwierig, aber ich fand es gut, dass es das geworden ist.
Ja, ich glaube, ich auch.
Das Märchen ist nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Märchen bei Bechstein. Also da gibt es eben auch die drei Gaben, hat aber einen ganz anderen Handlungsverlauf. Ja, und wie gesagt, das Bretonische wird in der Basse-Bretagne bis heute gesprochen und das ist dann die einzige auf dem europäischen Festland gesprochene keltische Sprache, die sich noch erhalten hat.
Krass.
Ja.
Ja, dann, wenn wir hören keltische Märchen, dann denken wir wahrscheinlich auch an Irland-Romantik und so ein bisschen Mystik und Zauberei. Ich glaube, wenn wir aber das Märchen mal mit Grimm-Märchen vergleichen, dann stellen wir fest, dass wir da doch ziemlich viele vertraute Elemente haben. Ich habe mir gedacht, im Prinzip ist ja schon die Ausgangssituation genau das, was wir in ganz, ganz vielen Märchen, insbesondere eben auch bei den Grimm-Märchen haben. Wir haben ein verwaistes Kind, ne? Der Vater heiratet neu, die Stiefmutter kommt in die Familie, das heißt, die Familienkonstellation ändert sich und damit natürlich auch die Dynamik innerhalb der Familie. Und damit beginnen, wie so oft, wie zum Beispiel bei Aschenputtel oder bei Allerlei Rau, die Probleme. Dann haben wir die Stiefmutter, die hier auch nicht so gut wegkommt. Was ich hier ganz interessant fand, ist, dass sie nicht direkt als böse beschrieben wird, wie das öfter ja bei den Grimms ist, oder sie sagen, sie ist neidisch oder garstig oder was auch immer. In Die drei Gaben heißt es, seine Stiefmutter taugte nichts.
Die konnte halt einfach nichts.
Genau, ja.
Die konnte wahrscheinlich auch nicht kochen und hat deswegen immer nur irgendeinen Müll dem armen Burschen mitgegeben.
Ja, so ein bisschen versteht man das so, ne? Sie ist auf jeden Fall nicht in der Lage, die Mutterrolle zu erfüllen. Und als Beweis dafür wird ja dann auch angeführt, dass sie ihn eben, du sagst es ja schon, Jenny, nicht mal richtig ernähren kann oder eben auch will. Er bekommt eben diese alten, schimmligen Brotkrusten. Das heißt, wie in vielen Märchen ist das Fehlverhalten der Stiefmutter der Auslöser der weiteren Handlung. Er ist eigentlich der Konflikt, der überwunden werden muss.
Ich meine, wenn es in Anführungszeichen nur die alten Brotkrusten gewesen wären, hätte man das ja noch irgendwie entschuldigen können. Aber die verschimmelten Brotkrusten ist schon hart.
Ja, also das fand ich, hat schon irgendwie auch ein bisschen was Böses mit
ja,
dabei.
Total. Ja,
natürlich. Also ich glaube, so ganz kann man jetzt auch nicht nur sagen, sie taugt halt nichts, weil sie kann nichts, sondern da ist auch, glaube ich, eine Boshaftigkeit mit drin.
Ja, oder ist es halt wirklich, weil sie es nicht besser weiß und kann.
Okay, dann wäre sie natürlich sehr doof.
Aber das ja, ist, dass aber die schimmelig
soll es auch geben.
Aber dass die schimmelig sind, das sieht man doch eigentlich
ja,
schon.
Okay, gut.
Kommen wir von der einen Elternrolle, die nicht so erfüllt wird, zur anderen Elternrolle. Hatten wir bei den Grimm-Märchen ja auch schon ganz, ganz
Running
oft.
Gag,
genau.
Ja.
Werden wir irgendwann auch mal in der Folge nochmal vertiefen. Der Vater, der eigentlich quasi wieder mal nicht vorhanden ist, ne, er unternimmt nichts, um sein leibliches Kind zu schützen. Er findet quasi einfach nicht statt und scheint seinem Kind gegenüber ja irgendwie schon ein bisschen gleichgültig zu sein. Ja, er lässt ihn da zwar einmal dann aus dem Keller raus,
ja,
aber weiß ich nicht, warum man dann nicht einschreitet und dann sagt, ja, okay, vielleicht haben wir nicht viel Geld und das Brot ist alt, aber den Schimmel, den musst du jetzt meinem Kind nicht zu essen geben.
So ein bisschen auch nicht, wie bei Väterchen Frost, ne? Der sich ja auch überhaupt nicht gegen
genau
die zweite Frau da zu wehren.
Genau, ne? Also auch da wieder eine sehr schwache Figur. Dann haben wir natürlich die Prüfung. Kennen wir aus den Grimm-Märchen zur Genüge ein Fremder. Hier ist es der alte Mann. Prüft den Charakter des Protagonisten. Und der Held teilt sein Weniges. Die Belohnung erfolgt sofort oder eben dann ein bisschen später. Kennen wir vor allem ja zum Beispiel auch von Sterntaler. Die Hilfsbereitschaft des Jungen wird belohnt. Ne? Er kommt dem armen Mann zu Hilfe, teilt das Wenige, was er hat, mit ihm. Und als Lohn darf er sich drei Dinge wünschen. Also die Wünsche sind, wie auch hier in vielen Grimm-Märchen, die Belohnung. Und auch hier erscheinen die Wünsche zunächst ja recht absurd. Ich gehe da gleich im Interpretationsteil auch nochmal ein bisschen genauer drauf ein.
Ich fand das schon alles ziemlich abgefahren, muss
ja,
ich sagen.
Ja, wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, habe ich dann so festgestellt, oh, so ganz abgefahren ist es nicht. Da steckt schon auch was hinter,
okay,
hab ich mir so gedacht.
Dann erleuchte uns mal.
Ja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Auf jeden Fall ja, wirken die Wünsche erstmal ein bisschen komisch. Am Ende kommen sie ihm aber zu Hilfe, beziehungsweise retten ihm ja letztlich sogar das Leben. Auch das kennen wir ja aus sehr, sehr vielen Grimm-Märchen, wo die Wünsche zum Teil ja auch nicht immer sofort nachvollziehbar sind. Die Zahl 3 ist hier eine wichtige, zentrale Zahl. 3 Wünsche, 3 Prüfungen, 3 Gaben. Das ist die typische Abfolge, wie wir sie in Grimm-Märchen kennen. Und auch nochmal auf den alten Mann bezogen. Es ist wieder ein alter Mensch. In dem Fall halt ein Mann. Bei den Grimms ist es öfter auch mal eine alte Frau, ne? Die Alte im Wald oder so, der oder die hilfebedürftig ist und dann zum Wunscherfüller wird. Das waren jetzt so die Gemeinsamkeiten, die mir so aufgefallen sind. Und das ist dafür, dass wir hier ein keltisches Märchen haben, doch eine ganze Menge, oder?
Finde ich auch, ja.
Auf jeden Fall.
Also ganz unvertraut wirkte das Märchen jetzt nicht. In den Details sicherlich kurios, aber so vom Ablauf, wie wir das so kennen.
Genau. Es scheint also erstmal gar nichts darauf hinzudeuten, dass es sich um ein Märchen handelt, das sich von denen, die wir sonst behandeln, irgendwie unterscheiden. Wir haben deutlich gesehen, einige Elemente sind uns sehr vertraut. Und ich glaube, auch wenn wir uns im Ganzen jetzt ein bisschen interpretatorisch nähern, stoßen wir auf viel Bekanntes. Denn von außen betrachtet haben wir ein Märchen, das in seiner Absurdität und Derbheit an ein Schwankmärchen erinnert. Ich musste da zum Beispiel total an die 12 Knechte, die 12 faulen Knechte
ja,
denken.
Ja, genau.
Die wir im
ja
letzten Jahr hatten. Ja.
Da war ja auch etwas mit Fäkalien.
Ja, steigen wir also auf dieser Basis fernab von Anderswelt, Irland, Romantik, Feen und sonstigen mystischen Orten. Mal
geht's ums Furzen.
Genau.
Ich wollte gerade sagen, wer hätte denn damit gerechnet, dass wir uns da ein Pupsmärchen aussuchen?
Ja, dann gucken wir uns dieses Pupsmärchen doch mal interpretatorisch an. Was man hier festmachen kann und was wir sowohl aus einigen Kunstmärchen der letzten Zeit, aber auch durchaus bei den Grimms immer mal wieder haben, ist eine gewisse Sozialkritik bzw. die Umkehr der Machtverhältnisse. Der kleine Bursche ist ja erstmal ein klassisch unterdrücktes Wesen in einer Gesellschaft. Er ist ein Kind, er ist weise, er hungert, er wird misshandelt, weil ich glaube, wenn man seinem Kind verschimmelte Brotkrusten gibt, die es an der Quelle aufweichen kann, dann kann man schon von Misshandlung sprechen.
Ist so ein bisschen wie beim Dummling oder beim Däumling zum Teil auch. Ne?
Ja, ja, das ist ein guter Punkt, den können wir nachher nochmal aufgreifen. Mhm.
Und er ist auf jeden Fall einer der schwächsten und wehrlosesten in der Gesellschaft. Er lebt im Mangel, Mangel an intakten Familienverhältnissen, Mangel an Liebe und Fürsorge, Mangel an Nahrung und als hilfloses Kind auch scheinbar ein Mangel an Möglichkeiten, sich aus seinem Elend zu befreien. Ne? Der Junge hier illustriert die ganze Bandbreite an Armut und zeigt, Armut ist nicht nur die Abwesenheit von Geld, denken wir da auch an unser Thema Arm und Reich, was wir vor 2 Jahren hatten, sondern es ist eben auch eine Abwesenheit von ganz, ganz vielen anderen Dingen. Seine Gegenspieler wiederum sind Autoritäten. Die Stiefmutter symbolisiert die familiäre Macht, der Priester die geistliche Macht und die Richter, Gendarmen und auch das Volk die weltliche Macht. Und die 3 Gaben ermöglichen eine vollständige Umkehr dieser Hierarchie. Wer sonst Befehle gibt, wird gezwungen zu reagieren, ne, zu tanzen, zu laufen, sich zu blamieren. Das Märchen funktioniert hier als Ventil für soziale Ohnmacht, also typisch für Volksmärchen aus bäuerlichen Milieus. Haben wir öfter in so Schwankmärchen ja auch schon mal gesehen. Das heißt, Gerechtigkeit entsteht nicht durch Moral oder Recht, sondern durch listige Gegenmacht. Sie besteht auch darin, dass die Unterschicht der Oberschicht eins auswischen will. Sie will sie bloßstellen. Das Märchen ermöglicht, sich über die höheren Stände zu erheben. Also was in der realen Welt unmöglich ist, na auch sozialer Aufstieg war ja kaum möglich, wird durch die 3 Gaben verwirklicht. Die Oberschicht ist der Unterschicht ausgeliefert.
Ein bisschen wie beim blauen Licht, da muss ich gerade dran denken.
Ne? Stimmt, ja, stimmt, genau, da war das auch so. Und besonders deutlich wird das ja hier bei den 3 Gaben durch die Rolle des Priesters. Ne? Und damit sind wir beim 2. Punkt. Es ist letztlich ja irgendwie auch so eine antiklerikale Satire.
Ja, kann man so sehen.
Denn die Demontage des Priesters ist ja schon sehr, sehr zentral.
Und das fand ich sehr interessant, weil das fängt ja schon an, bevor er überhaupt irgendwelche Zauber macht. Einsetzt, weil er bringt ihn ja schon vorher dazu, sich nackig zu machen, ne?
Also ohne Magie, ja.
Genau. Also der Priester lässt sich da schon sehr leicht irgendwie
hinters Licht führen.
Ja. Genau, ne? Und wir können da sagen, vielleicht ist er auch irgendwie moralisch kompromissbereit oder sowas.
Oder voller Hoffnung. Ja.
Am Ende macht er sich aber auf jeden Fall lächerlich und ist sehr verletzlich, sehr machtlos. Dabei hat er ja im Grunde eigentlich recht, denn er erkennt ja die Gefahr dieser Hexerei, die 3 Gaben sind ja nichts anderes als Magie und bekommt diese ja wirklich am eigenen Leib zu spüren. Er wird nicht nur lächerlich gemacht und seiner Würde beraubt, indem er im Nackt tanzend durch die Gegend laufen muss. Er zieht sich ja dabei auch wirklich körperliche Verletzungen zu. Im Märchen heißt er, er ist blutüberströmt. Also das Märchen ist hier sehr grob, sehr körperlich, ähnlich wie auch das Pupsen bei der Mutter und das sich einscheißen. Ein
körperlich. Bis in die Socken. Ja. Hatten wir übrigens neulich in der Schule. Ach, gibt's schön. Im wahren Leben auch. Ne? Also.
Ja, und das ist ja ein total körperlicher Vorgang, ein sehr sinnlich wahrnehmbarer Vorgang, weil du es
kann man so sagen, kannst. Das war da in der Schule auch sehr wohlriechend. Ja.
So war das bei der Mutter ja auch. Und auch beim Priester ist dieser Vorgang, der durch die 3 Gaben eben ausgelöst wird, sehr physisch. Das heißt, man kann vielleicht sagen und das so verstehen, dass das Märchen ein tiefes Misstrauen gegenüber kirchlicher Macht, kirchlicher Würdenträger widerspiegelt und diese deswegen auch zur Witzfigur abstempelt.
Und es ist ja dadurch, dass der Priester seine Moral da über Bord wirft und sich auszieht, erleidet er die Leiden, die Christus auch erlitten hat. Also mit Dornen und Geißelungen und so weiter. Ne?
Ja.
Und soll ihn dann vielleicht noch mal daran erinnern, dass der Herr Jesus da für ihn gestorben ist und er sich eigentlich hätte anders verhalten müssen.
Nach ja, stimmt.
Kirchlicher Vorstellung, ja.
Ja, sehr gut. Ja,
danke.
Ja, ist voll gut. Ich habe mir auch so gedacht, also ich kann mir so vorstellen, wenn man das Märchen irgendwie früher so gehört hat, wahrscheinlich wird sich niemand gedacht haben, Mensch, der arme Priester. Ich glaube, vielmehr wird man da irgendwie so eine Schadenfreude empfunden haben, oder?
Im Wirtshaus schon so ein paar Schenkelklopfer ausgelöst.
Also stelle ich mir auch so, ich weiß es natürlich nicht, das ist jetzt nur eine Theorie, aber ich glaube schon, dass das echt zum Lachen.
Also ich kann mir das super vorstellen, wenn die da beim Bier sitzen und an der Küste und ein bisschen rauer Wind weht und dann, ach, der doofe Priester, der Idiot.
Gucken wir uns als nächstes mal die 3 Gaben an, um die es ja geht. Typisch für Volksmärchen, hier kommt Magie zum Einsatz. Sie ist sogar titelgebend und ein entscheidender Handlungstreiber, der das Leben des Jungen ja auch komplett verändert. Anders als wir das aber vielleicht mit unserem Grimmschen geprägten Märchenhintergrund erwarten, sind die 3 Gaben keine fancy Zauberobjekte, sondern sehr derb, sehr körperlich und auch sehr entwürdigend. Die 1. Gabe, im Märchen heißt es, jedes Mal, wenn ich meine Stiefmutter ansehe, so, nee, Jenny, liest du das mal.
Jedes Mal, wenn ich meine Stiefmutter ansehe, soll sie einen Wind lassen und sich dabei die Hosen beschmutzen.
In unsere Sprache übersetzt, sie soll sich halt einscheißen.
Brühwurst.
Flitzekacke.
Lotte Heinrich.
So, jetzt ist gut.
Zentral ist dabei, glaube ich, aber gar nicht so sehr, dass sie sich halt einkackt, sondern es geht zunächst... Es geht zunächst um den Blick.
Der böse Blick,
ja. Der böse Blick, genau. Ne? Dieser kindliche Blick auf die Mutter ist hier eben nicht geprägt von Liebe, sondern wird zu einem Machtinstrument, das zur Beschämung genutzt wird. Durch ihn verliert die Mutter die Kontrolle über ihren Körper. Scham wird zur Waffe.
Und wie beim Priester ja auch, eigentlich, es wird wieder gespiegelt, weil sie sich so scheiße benommen hat. Widerfährt ihr das auch,
richtig,
ne?
Ganz genau. Die zweite Gabe.
Ich möchte ein kleines Pistölchen zum Vogelschießen und ich wünsche, dass alle, die mich schießen sehen, gezwungen sind, hinter der Kugel herzulaufen.
Ja, da ist das zentrale Symbol natürlich die Pistole als ein Symbol für Krieg und Gewalt, die genutzt wird als ja, Zwang zur Bewegung. Interessanterweise aber hier Gewalt ohne Blut. Ne? Blut wird nicht vergossen, niemand wird erschossen, aber alle verlieren natürlich ihre Autonomie.
Tiefenpsychologisch natürlich steckt ja das Phallus-Symbol hinter.
Das stimmt natürlich auch. Dritte Gabe?
Eine Klarinette zu haben und wenn ich darauf spiele, sollen alle, die mich sehen oder hören, gezwungen sein zu tanzen.
Die Klarinette steht für den Zwang zum Tanz. Musik ist ja sonst eher ein Ausdruck von Gemeinschaft, wird hier zum Ausdruck von Willenlosigkeit, erinnert natürlich total an den Rattenfänger. Mhm. Die, die sonst Befehle geben, lernen, wie es ist, wenn man sich dem Willen anderer beugen und machtlos alles mit sich machen lassen muss.
Und müssen nach seiner Pfeife tanzen, im wahrsten Sinne.
Ganz genau. Das heißt, zusammen bilden die drei Gaben eine Kritik an vielleicht auch jeder Form von Fremdbestimmung. Sehen, handeln, fühlen. Alles kann eben manipuliert werden.
Wird aber auch wieder für diese keltische Diaspora-Situation sprechen, ne?
Das stimmt, steckt da auch drin. Dann haben wir, ich habe es schon ein bisschen angedeutet, diese groteske Körperlichkeit und natürlich auch die Volkskomik, die dahinter steckt. Furzen, Beschmutzen, nackte Haut, Dornen, Tanzen im Wasser. Das Märchen arbeitet bewusst mit so einer niedrigen Körperlichkeit. Es ist vulgär, es ist obszön. Das erinnert zum einen an die Fastnachtsspiele im Mittelalter, bei denen es ja auch sehr, sehr deftig zur Sache ging. Es wird damit aber nicht bloß der Zweck der Unterhaltung verfolgt. Das Ganze hat schon noch eine tiefere Funktion. Denn was passiert? Das Hohe wird erniedrigt. Mutter, Priester, Volk, Richter, Gendarmen. Das Reine wird beschmutzt und das Würdige wird lächerlich gemacht. Also der Körper wird so zum, ja, quasi so einem Ort der Wahrheit, ne? Gegen Heuchelei, Moralpredigt und Autorität. Wir haben in diesem Märchen aber auch, und das ist ja zum Beispiel Grimm-Märchen eher sehr, sehr selten, eine moralische Ambivalenz. Denn das Märchen hat, ja, ist die Frage, kein klassisches Happy End. Ne? Das Volk ertrinkt, der Bursche zeigt keine Reue, es gibt keine göttliche oder soziale Wiedergutmachung. Ja, es gibt scheinbar diese Versöhnung mit dem Priester, weil es steht halt am Ende, sie gingen seelenvergnügt nach Hause.
Ja, warum der Priester dann plötzlich seelenvergnügt war, hat sich mir jetzt nicht so direkt erschlossen.
Auch. Ja. Vor allem, nachdem dann alle abgesoffen sind.
Dann kann er für ihre Seelen beten, hat was zu tun. Keine Ahnung.
Ja, es ist ein bisschen schwammig tatsächlich. Ja. Und so ist es natürlich auch mit der Moral. Denn an sich verweigert das Märchen so eine klassische Moral. Ne? Die Hauptfigur ist kein Held, sondern ja, vielleicht eher so ein Überlebender, der seine neu gewonnene Macht bis zum Äußeren nutzt und beim Publikum eben vielleicht auch ein ambivalentes Gefühl auslösen kann.
So ein derber Schelm, so ein bisschen Till Eulenspiegel-mäßig.
Ja,
ne? Wo
genau.
Man auch sich hinterfragt, ja, lustig, aber eigentlich doch nicht so ganz korrekt. Ne?
Ja, genau. Ne? So dieses Gefühl, dass die da oben endlich mal einen draufkriegen und das erleben, was die Unteren tagtäglich eben erdulden müssen, das wirkt ja erstmal total gerecht und das haben wir ja auch oft. Dass wir, ja, das wird denen auch mal recht geschehen, wenn die das mal merken. Gleichzeitig ist das Verhalten des Burschen aber nicht über jeden Zweifel erhaben, ne? Denn seine Wünsche sind durchaus fragwürdig und es wirft ja auch ein bisschen die Frage auf, hätte er mit durchdachteren Wünschen nicht wirklich eine Verbesserung für viele Menschen herbeiführen können? Hätten andere Gaben nicht für mehr Gerechtigkeit gesorgt? Das, was der Junge macht, hat ja so ein bisschen was von einem Rachefeldzug. Es wirkt, wenn wir mal ehrlich sind, auch ziemlich infantil. Also allein dadurch, dass das eben auch in diese vulgäre Schiene abdriftet. Es ist ein bisschen undurchdacht auf den ersten Blick und irgendwie sowas wie, ja, ich würg euch jetzt mal irgendwie einen rein und da mache ich so einen präpubertären Pups-Kram da draus, ne? Und auf den ersten Blick ist das natürlich durchaus lustig. Ich glaube, selbst wir sind ja heute tendenziell dazu geneigt, eben zu sagen, ja, das ist schon irgendwie gerecht, aber die Frage ist es halt wirklich Gerechtigkeit? Und das ist meiner Meinung nach auch diese Frage ist für mich auch erstmal die Kernbotschaft dieses Märchens. Es geht um Gerechtigkeit als eine Frage der sozialen Perspektive, um die Frage, wie weit Gerechtigkeit gehen kann, ohne ungerecht zu werden und ob Gerechtigkeit ohne Maß zerstörerisch wird. Und letztlich auch, ob Moral nicht auch ein Luxus der Mächtigen ist und vielleicht auch nur dazu dient, die Masse im Zaum zu halten. Was passiert mit unserem Gerechtigkeitsempfinden, wenn Machtverhältnisse sich verschieben? Und vor allem, machen wir das besser, was wir an denen da oben kritisieren? Das waren so meine Gedanken und ich finde, insgesamt kann man sagen, dass das auf jeden Fall hier kein erzieherisches Märchen ist, sondern schon eher so ein anarchisches Volksmärchen, das Macht lächerlich macht, aber irgendwie auch keine neue Ordnung verspricht oder herbeiführt.
Es bleibt so alles im luftleeren Raum am Ende. Ne?
Genau,
was
halt
ändert sich denn jetzt?
Ja, genau.
Kommen dann neue Leute oder sterben Priester und der Bursche dann auch und am Ende sind dann alle tot oder was passiert da eigentlich?
Genau, und das, finde ich, regt ja total dazu an, über unser Verständnis von Gerechtigkeit einfach mal nachzudenken.
Ja, wenn es eine pädagogische Absicht dann doch hat, dann nur durch Negativbeispiel, denke ich.
Genau.
Ne?
Ja. So, bleibt noch eine große Frage. Wie keltisch war das Ganze jetzt? Denn die Frage ist natürlich, nur weil es ein Märchen mit keltischem Ursprung ist, muss es da zwangsläufig ganz anders sein als die uns bekannten Märchen? Wir haben ja schon öfter festgestellt, dass die Gemeinsamkeiten zwischen Märchen aus verschiedenen Kulturräumen meistens größer sind als die Unterschiede. Ich denke da zum Beispiel an unsere Folgen zum Thema Norwegen oder vor allem auch Japan. Bestimmte Label verknüpfen wir aber immer mit bestimmten Erwartungen. Und dieses Märchen dürfte diese keltischen Erwartungen wahrscheinlich erstmal enttäuschen, weil es so normal, so unmystisch irgendwie ist.
Ich hatte halt auch so was Lichterfülltes, Feenhaftes, Anderswältiges,
voll.
Schleieriges, so ein bisschen, ja, so ESO-Kram erwartet, sag ich mal.
Ich auch.
Ja.
Und ihr könnt euch aber denken, dass wir das Märchen eben genau deswegen ausgesucht haben, um mit Erwartungen zu brechen, mit gängigen Klischees und um nochmal zu betonen, egal welches Label wir dem Ganzen aufdrücken, egal ob da jetzt keltisch, japanisch oder Grimm-Märchen vorsteht, die kulturellen Unterschiede sind oft viel geringer, als wir denken. Das, was uns verbindet, das ist viel größer und das zeigen Märchen einfach immer wieder. Ja, und bevor ihr jetzt denkt, ja okay, dann tschüss, ihr bekommt noch eure keltische Interpretation. Denn ja, auch in die drei Gaben können wir keltisch-mythologische Bezüge finden. Doch bevor wir uns das ansehen, sollten wir erstmal näher ergründen, was genau denn jetzt typisch für keltische Märchen ist. Und um das vielleicht beantworten zu können, hat jeder und jede von uns sich ein Märchen rausgesucht, das er oder sie jetzt gleich vorstellen wird. Und da werden wir dann mal gucken, ob uns vielleicht doch noch was typisch Keltisches auffällt.
Aber bevor wir das machen, möchte ich noch einmal ganz kurz, weil wir euch ja jetzt keltische Märchen erzählen werden, auf die keltische Erzähltradition eingehen, weil das machen wir jetzt nicht einfach so. Wir haben jetzt natürlich vorher eine Ausbildung gemacht. Denn es war früher nicht so, dass man einfach so Märchen erzählt hat. Gemeinsam ist dem gesamten keltischen Erzählgut und den Märchen die Situation, in der sie erzählt wurden und derjenige, der sie erzählt hat, der sogenannte Storyteller. Wir werden jetzt gleich natürlich auch zu Storytellern. Die Märchen wurden zumeist an langen Abenden der Herbst- und Winterzeit erzählt. Das passt ja jetzt so ein bisschen in unsere jetzige Schneetreiben.
Ja, es wird draußen auch schon dunkel und die Heizung läuft hier.
Also wir sitzen quasi am Lagerfeuer,
ja, genau.
Natürlich. Wenn die bäuerliche Arbeit dann eben ruhte. Die Erzähler waren in der ganzen Gegend bekannt, bildeten aber keinen eigenen Berufsstand, wie jetzt zum Beispiel die Barden. Die Storyteller erzählten nicht einfach drauf los, sondern trugen ihre Geschichten in wechselndem Sprechtempo mit unterschiedlicher Gestik und Mimik wie ein Schauspieler vor. Weiterhin war es auch Teil der Erzählkunst, neu erfundene Episoden einzufügen und die Geschichte nach Belieben in die Länge zu ziehen. Machen wir jetzt heute nicht. Keine Sorge.
Zeit ist Geld.
Beim Erzählen gibt jeder Storyteller seiner eigenen Imagination und Fantasie freien Raum, schmückt nach typisch keltischer Manie ornamental grotesk aus, sodass kein zweiter Erzähler das gleiche Märchen auf dieselbe Art erzählen kann. Also es ist immer ein einmaliges Erlebnis, was da stattfindet. Ja, wer will loslegen mit dem Storytelling?
Ja, mein Vorschlag wäre, dass wir geografisch erstmal in der Nähe bleiben und dann den Sprung über den Kanal dann machen.
Klingt gut.
Ja, gut. Ich habe nämlich ein Märchen ausgesucht, das auch aus Frankreich stammt, aber nicht aus der Bretagne, sondern aus der Gascogne. Mhm. Das ist eine Region im Südwesten Frankreichs, eine historische. Mhm. Das ist schon okzitanischer Sprachraum, also dieses Südfranzösische, was eher so Spanisch klingt auch schon. Also die Sprache der Troubadour zum Beispiel war auch eine okzitanische Sprache, dadurch ist es am bekanntesten wahrscheinlich. Und dieses Märchen, was ich ausgesucht habe, erschien auch in Paris erstmalig 1886, herausgegeben von Jean-François Bladet in dem Band Contes populaires de la Gascogne. Und es hat den, wie ich finde, schon sehr vielversprechenden Namen, die beiden Feen und die Zwillingsbrüder. Denn so wie unsere Märchenstundenmärchen die genaue Herkunft des Bettlers und woher er die Macht hat, nicht ergründet wird, ist hier dieses typisch keltische, wir haben Feen. Ich habe auch ein paar Anknüpfungspunkte zu Märchen, die wir schon hatten, deswegen habe ich es auch ausgesucht, aber dazu im Verlauf dann mehr. Also Ausgangssituation ist, es gibt zwei Zwillingsbrüder, junge Erwachsene, die beide schön und stark sind. Und die kommen an einem Juliabend bei Vollmond vom Jahrmarkt aus Mirande, ich weiß nicht genau, wie der Ort ausgesprochen wird. Also da, was du gerade schon gesagt hast, ist es ziemlich exakt. Wir haben einen Ort, wir haben ein Datum, wir haben sogar einen genauen Tag, eben bei Vollmond und so. Das ist schon mal, glaube ich, etwas Erkältisches. Mhm. Und die beiden reiten eben heim und plötzlich hören sie Gelächter aus einer Dornhecke. Wundern sich, und hast du das auch gehört? Ja. Hast du nicht gesehen, springen zwei Mädchen aus dem Busch, schön wie Engel, heißt es, und sie tragen beide Kleider aus Seide und Gold. Und wie wir jetzt schon uns denken können, es sind Feen, und zwar Zwillingsschwestern eben aus dem Feenreich. Die versprechen denen, sie reich zu machen und ihnen Söhne zu gebären, wenn sie sie heiraten. Und die Vermählung soll eben am nächsten Morgen stattfinden, in einer Kirche am Waldrand. Auflage ist, erste Prüfung, bis dahin sollen sie nichts essen oder trinken. Gesagt, getan, die Burschen reiten erstmal nach Hause, stehen ganz früh auf. Auf dem Weg zur Kirche kommen sie in einem Kornfeld vorbei und der jüngere Bruder bricht gedankenlos eine Ähre ab, isst ein Korn, um die Reife zu prüfen.
Okay, muss das vor der Hochzeit sein, fragt man sich.
Ja, ne, also schon gescheitert, der eine zumindest. Vor der Kirche stehen die Schwestern schon im Brautschmuck. Die jüngere Schwester kann dann eben den jüngeren Bruder nicht heiraten. Sie kann kein Mensch dadurch werden, das wäre nämlich ihre Erlösung gewesen. Und der jüngere Bruder, weil er merkt, oh, da habe ich versagt, wird Mönch.
Ja? Wenn ich die nicht kriege, dann halt keine.
So ist es, genau. Also ein bisschen auch Strafe, denke ich, für den Leser oder Hörer der Zeit. Zölibat und so, ne, also ist ja jetzt nicht unbedingt das, wonach der normale junge Mann oder Mensch so strebt, sag ich mal. Was auch immer normal heißt, das ist aber ne, ein anderes Thema. Die älteren beiden, also die ältere Schwester und der ältere Bruder, heiraten nach christlichem, katholischem Ritus, also mit Priester und mit Messdienern, so wie es auch dann ausgeschmückt erzählt wird. Hinterher erfährt der Mann dann, die Bedingung für ihr Eheglück ist, er darf sie nie Fee oder närrisch nennen.
Das ist ja wie mit der Wasserfrau.
Ja, habe ich hier auch stehen, erinnert ja, an die mallorquinische ja, Wasserfrau, ja, ne? Ja. So, die beiden führen 7 Jahre die Ehe. Sie gebärt ihm 7 Söhne und sie sind auch, wie sie versprochen hat, reich wie das Meer, wohnen in einem Schloss, also richtig so mit Untergebenen und so. Ein bisschen, ne, musste ich an Fischer und seine Frau denken, wenn auch jetzt quasi ehrlich erworben, sag ich mal. So, im verflixten 7. Jahr passiert Folgendes. Der Mann geht wieder Mitte Juli zum Jahrmarkt und in seiner Abwesenheit befiehlt die Frau den Untergebenen eben, dass das noch nicht ganz reife Korn geerntet werden soll, denn obwohl strahlender Sonnenschein ist, sagt sie, es wird Hagel, Unwetter und Sturm geben. Und obwohl die Untergebenen, also die Knechte und Pächter, das nicht so ganz nachvollziehen können, weil sie meinen, die Sonne scheint auf, was willst du eigentlich? Folgen sie ihren Anweisungen.
Das ist voll wie bei der Wasserfrau, ne? Für alle, die das jetzt nicht zuordnen können, das war unsere Mallorca-Folge. Ja. Und da hat sie doch die Saubohnen umgegraben, genau. Oder irgendwie sowas.
Ja, ja, ganz genau, richtig. So, der Mann kehrt dann doch irgendwann im Laufe des Tages vom Jahrmarkt heim, versteht nicht, was vor sich geht. Und dann fällt eben der Satz, Frau, das geschnittene Korn ist doch noch nicht reif, du bist wohl närrisch. Ja. Bums, jetzt hat der zweite Bruder auch die Aufgabe nicht erfüllt. Zack, bumm, die Frau verschwindet, das vorausgesagte Unwetter trifft sofort ein und dann ein Großteil des Getreides ist eben halt wirklich verloren, was damals wirklich eine Katastrophe war, weil die sonst kein Brot zum Essen gehabt hätten. Ne? Aber Die Fee ist trotzdem, sag ich mal, eine gute Mutter und kehrt jeden Morgen ins Schloss zurück und kämmt weinend all ihren 7 Kindern mit einem goldenen Kamm die Haare. Mhm. Sie sagt aber den Kindern, die dürfen es dem Vater nicht verraten. Daran halten sich die Kinder auch. Der Vater wundert sich aber jeden Tag über die adrett frisierten Kinder. Und die Kinder sagen, ja, das hat eine Dienerin gemacht. Ne? Also halten auch wirklich dicht. Der Vater bleibt aber misstrauisch und wir können uns denken, was passiert. Er versteckt sich abends im Kinderzimmer. Morgens sieht er seine Frau, sie verschwindet eben für immer. Und so hat er dann auch noch seine Kinder letztlich unglücklich gemacht. Ne? Ja, und so cool. Ein bisschen tragisch endet das dann.
Alles verkackt, der Typ.
Also wir haben hier eine dreifache Prüfung. Ne? Einmal die Auflage, vor der Hochzeit nichts zu essen, woran der eine Bruder scheitert. Dann die Auflage, sie nicht Fee oder närrisch zu nennen, woran dann der andere Bruder scheitert. Und die Auflage an die Kinder ja eigentlich nichts zu verraten, dass sie wiederkehrt und sie da eben kämmt. Daran halten sich die Kinder, aber der Mann ist eben neugierig, wie bei den Heinzelmännchen, so musste ich dran denken.
Genau.
Versteckt sich und ja, am Ende ist dann alles dahin und der Mann mit den Kindern bleibt ohne Mutter und Frau eben allein.
Das heißt, sie kann dann als Fee nicht in der Menschenwelt bleiben,
genau.
Wenn er das...
Ist die Frage, ob ihre Erlösung dadurch hin ist, ob sie wieder zur Fee geworden ist. Ne? Mhm. Also ich fand auch vor dem keltischen Hintergrund besonders interessant, dass wir hier eine Verknüpfung, wie auch in ganz vielen irischen Märchen, glaube ich, haben zwischen heidnischen Elementen eben, also wie diesem Feenglauben und so weiter, aber auch diese ganz klar christlichen Elemente, wie eben Priester, Mönch, Messdiener, Kirche und so weiter. Und dass auch das Christentum dann eben die Erlösung und die, ja, den Abfall von dem bösen heidnischen Glauben eben darstellt. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die viele keltische Märchen gemeinsam haben. Mhm.
Ja, ich find's cool.
Mhm, auf jeden Fall.
Also mir hat's auch sehr gefallen und war eben nicht so ein typisches Feenmärchen, sag ich mal.
Nee, gar nicht. Also du könntest das ja, wir haben es ja in der Mallorca-Folge gehört, eins zu eins von durch eine Nixe zum Beispiel ersetzen.
Genau,
ne? Und da sehen wir wieder mal, wie groß die Gemeinsamkeiten einfach sind. Obwohl wir Märchen einmal da verorten, einmal irgendwo da unten. Und trotzdem haben wir wieder komplette Parallelen.
Gut, die Gascogne ist jetzt geografisch auch näher an Mallorca dran.
Ja, natürlich.
Ne? Und es fragen sich vielleicht auch einige, warum ist Gascogne denn keltisch? Also ich habe es aus dem Buch Keltische Feenmärchen im Urania Königsfurt Urania, so rum Verlag, entnommen, herausgegeben von Frederik Hettmann. Mhm. Und der hat diese Thematik offensichtlich auf einen keltischen Urmotiv durch die Feen auch unter anderem eben zurückgeführt. Ja. Das dann auch quasi, obwohl in der Gascogne eben keine keltische Sprache mehr gesprochen wurde, trotzdem keltische Kultur erhalten geblieben ist.
Ja, super, Jenny. Soll ich weitermachen oder möchtest du?
Mach doch.
Soll ich mal machen? Hm. Okay, dann würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt von Frankreich nach Wales.
Cool.
Ich habe euch ein Märchen mitgebracht, das trägt den Titel Die Harfe auf dem Wasser.
Das klingt schon sehr schön
und
weckt in mir auch schon viele keltische Erwartungen.
Ja, sag mal zum Beispiel welche.
Ja, also ich würde jetzt auch sowas zauberhaft Fähiges erwarten und dass sie da sitzt und eben diese keltische Harfe nun mal spielt und da andere mit ihrem Gesang beziert. Vielleicht aber auch so was Lorelei-mäßiges oder so.
Ja, hatte ich tatsächlich auch so ein bisschen gedacht. Irgendwie so Magie von Musik.
Ja. Und ich muss so ein bisschen an die Bohnenranke denken mit dieser Harfe.
Auch das,
mit dieser Harfe.
Ja.
Vielleicht, dass die Harfe so ein bisschen menschlich wird oder so.
Ja.
Und
ja.
auch an die Bartentradition, eben so Trubadicks lässt begrüßen.
Stimmt, ja. Ja, hatte ich auch so ein paar Sachen.
Ja.
Und ich habe halt dann gedacht, komm, ich nehme das vielleicht auch, wenn es mir gefällt. Weil dann haben wir mit Musik natürlich die Verbindung zur Klarinette.
Ja.
Das, was wir in unserem Märchenstundenmärchen
cool.
eben haben. Wir gucken mal, was davon übrig bleibt.
Ich bin sehr gespannt.
Vor langer, langer Zeit lebte in Wales auf einer Insel im See von Bala in einem steinernen Palast ein sehr böser König. Und von dem hieß es, wen er töten will, den tötet er, wen er verschont, der bleibt verschont, aber davon gab es halt nicht so viele. Als er zu Beginn seiner Regentschaft als junger Mann durch den Garten wandelte und sich mal wieder neue Grausamkeiten ausdachte, hörte er plötzlich eine Stimme, die wie eine silberne Glocke, aber auch wie ein Vogelruf klang. »Die Rache wird kommen, die Rache wird kommen«, sagte sie. Da vernahm er eine zweite Stimme, die fragte, »Aber wann? Aber wann?« Die erste Stimme antwortete, »In der dritten Generation, in der dritten Generation.«
Das klingt nach einem schönen Fluch.
Ja, ehrlich.
Der König lachte nur und sagte sich, wenn die Rache erst in der dritten Generation kommt, was kümmert mich das? Und er fuhr mit seinen Grausamkeiten unbeirrt fort.
Sympathisch.
Jahre später, als ihm drei Söhne geboren worden waren, ging er wieder einmal durch den Garten und vernahm die Stimme erneut. Und erneut lachte er darüber, denn kein König weit und breit, so dachte er, könne seiner Macht gefährlich werden. Und so unterwies er seine drei Söhne darin, grausam und gemein zu sein. Weitere Jahre vergingen, bis ihm der erste Enkel geboren wurde. Alle bewaffneten Männer wurden in den Palast gerufen und zum Tanze geladen. Auch ein alter Harfenspieler aus den Bergen, der eigentlich gar nicht spielen wollte für diesen grausamen König und seine grausamen Söhne. Aber er wollte ja seinen Kopf behalten, also spielte er. Als die Tanzgesellschaft eine Pause machte und der Harfenspieler allein im Garten stand, hörte er plötzlich eine Stimme. Die Rache wird kommen, die Rache wird kommen. Im Mondlicht sah er einen kleinen Vogel durch den Garten flattern, der ihn aufzufordern schien, ihm zu folgen. Er folgte ihm auch und seinen eindringlichen Rufen bis auf einen Berg, wo ihm einfiel, dass er seine Harfe im Schloss vergessen hatte. Ja, er wollte aber irgendwie auch nicht zurück zu diesen schrecklichen Menschen und weil er außerdem sehr, sehr müde von dem langen Anstieg war, schlief er letztlich ein. Als er am Morgen erwachte, sah er vom Berg hinab zum Palast. Nur war da kein Palast mehr. Wo sich gestern Abend noch Mauern und Türme erhoben hatten, dehnte sich nun das Wasser eines weiten Sees aus. Und auf den Wellen, da schwamm eine Harfe.
Ich habe gerade total Germelshausen-Vibes.
Hatte ich auch so cool. Ein bisschen. Ja. Ist aber ganz anders, als man vom Titel vielleicht und dem Label keltisch irgendwie erwarten würde. Ne?
Ja.
Ja.
Aber auch da wieder, ich hatte ja in der Prinzenfolge Prinz Ivan mit der Harfe vorgestellt, als Zeichen der Sanftmut und des Guten, dass das übrig bleibt am Ende. Ne?
Genau, ja, ganz
cool.
Genau.
Sehr cool.
Ja. Sehr schön, ja.
Ja, ich finde es auch ganz schön. Und so dieses, ja, diese mehrfach vertane Chance. Ja. Ne? Der König ist schon scheiße, bekommt dann die Warnung und sagt, hey, du reißt damit deine ganze Familie letztlich ins Elend und er ignoriert das einfach.
Ist ein bisschen wie bei Macbeth auch, ne? Voll. Kein Mann, den je ein Weib gebar, bringt meine Herrschaft in Gefahr oder so. Und bis der Wald von Dunsinane da auf das Schloss marschiert, genau. Haha. Und dann wissen wir vielleicht, wie es ausgeht. Ich will jetzt nicht spoilern. Es lohnt sich.
Genau, und dass er nicht mal dann spätestens bei seinem Enkel irgendwie diese Verknüpfung zieht und diese Boshaftigkeit auch noch weitergibt und sowas. Und
ist schon ein bisschen doof.
Es ist ziemlich doof.
Ja.
Und es ist natürlich total ignorant deinen Erben, ne? Das, was du deinen Erben hinterlässt. Ja, und das fand ich irgendwie als Botschaft tatsächlich auch ganz schön.
Lässt sich wunderbar, finde ich, auf die heutige Zeit übertragen, ne? Dass hier so Klimawandel und so weiter und so fort.
Ja, finde ich auch.
Dass mit dem Planeten nicht vernünftig umgegangen wurde und weiterhin wird. Und so nach dem Motto, stellt euch nicht so an, ihr Heulsusen. Mhm. Und aber wir oder unsere nicht vorhandenen Kinder und Enkel werden die Zeche dafür zahlen
müssen. Richtig.
Ja.
Habt ihr denn irgendwas, wo ihr jetzt sagen würdet, das ist irgendwie typisch keltisch? Oder das ist etwas, was scheinbar typisch keltisch sein könnte, weil wir es nicht aus anderen Märchen kennen oder sowas?
Wüsste ich jetzt so spontan, ehrlich gesagt, nicht so richtig.
Also böse Könige scheinen im Keltischen häufiger vorzukommen. Es gibt auch diese, jetzt muss ich überlegen, die mit Es war ein König Miele sind. In den Mörike-Liedern ist das die traurige Krönung, heißt es so. Und da erschlägt dann auch irgendwie der böse König den rechtmäßigen Thronfolger, der ihm dann da mit gespaltenem Schädel erscheint. Also auch so ein bisschen wie bei Macbeth und so. Und ich glaube, der steht am Ende, ich weiß es nicht mehr so genau. Ich habe es vor Jahren mal irgendwie gesungen. Aber dieses Motiv des bösen und unbelehrbaren Königs und der Machtgierigen, und das scheint wohl auch ein Typus zu sein,
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter, Jenny.
Gehen wir denn auch weiter oder gehen wir wieder Richtung Frankreich zurück, Jenny?
Nein, wir gehen nach Schottland.
Ah, okay. Cool.
Denn ich habe euch heute ein schottisches Märchen mitgebracht.
Jetzt erwarte ich einen Dudelsack.
Ja, sind wir quasi schon nah dran ein bisschen.
Okay, ich bin gespannt.
Und zwar das Märchen von Tamlin. Und Tamlin ist nämlich eine ganz berühmte Figur, habe ich bei meiner Recherche festgestellt, nämlich eine Figur einer legendären schottischen Ballade. Die erste Aufzeichnung der Ballade stammt aus dem Jahr 1549 und war in Reimversen. Und sie ist auch mit einem gleichnamigen Reel R-E-E-L verbunden.
Ich glaube Reel tatsächlich, ja.
Ja, habe ich auch gedacht. Ja. Genau, genau. Das ist ein berühmter schottischer Volkstanz, der auch als Glasgow Reel bekannt ist. Und es geht um die Rettung von Tamlin aus der Gefangenschaft der Feenkönigin. Ja, Entschuldigung, ich sollte kein Feenmärchen machen, aber ich fand das so cool.
Aber wenn es auch so typisch ist, dann ist das doch sehr gut.
Genau, aus der Gefangenschaft der Feenkönigin durch die wahre Liebe. Und davon gibt es ganz unterschiedliche Versionen. Ich versuche das mal so ein bisschen zu vereinen.
Es wird eingehen als die Hansche Fassung.
Vom Hanschen Storyteller.
Ja, genau.
Genau, aber ich werde nichts hinzufügen, keine Sorge. Und mir nichts ausdenken, wobei da wird mir bestimmt irgendwie was Witziges noch einfallen.
Aber erst hinterher, bitte.
Es gibt auf jeden Fall keinen Pups.
Ah, so. Schade.
Und zwar geht es um die wunderschöne Jeanette. Und die pflückt im Wald von Caterhoe eine Rose und trifft im Wald auf Tamlin, der von den Elfen entführt wurde und der von der Feenkönigin verwünscht wurde. Morgens muss er den Wald bewachen und abends ist er im Feenreich. Zumeist ist dieser Beginn eine Warnung an junge Mädchen, dass sie sich bloß von Tamlin fernhalten sollten, weil, naja, also in vielen Versionen wird dann Jeanette schwanger. Und das ist natürlich nicht so super. Aber ich erzähle euch mal hier eine züchtige Version.
Brav.
Wo das Ganze nicht passiert. Also wie gesagt, es gibt da ganz unterschiedliche Erzählungen. Jedenfalls in meiner Version trifft sie dann einfach Tamlin in diesem Garten und sie hat eine Rose abgebrochen und er fragt sie, warum sie das denn macht. Warum klaut sie denn da Rosen aus seinem Garten? Und sie ist dann ganz verwirrt und entschuldigt sich und erfährt dann eben letztendlich, dass er, wie gesagt, von der Feenkönigin entführt und verwünscht wurde, als er als Junge von einem Pferd gefallen ist, hat sie ihn quasi dann geklaut. Und sie soll ihm dann helfen zu fliehen. Und zwar in der Halloween-Nacht. Also hier haben wir auch wieder einen bestimmten Tag und gerade Halloween, na, Irland. In der Halloween-Nacht macht das Feenvolk einen Ausritt und Tamlin reitet dort auch mit. Er erzählt ihr, dass er im dritten Teil auf einer schneeweißen Stute reiten wird und einen goldenen Helm tragen wird, dass sie ihn eben erkennen kann. Und sie soll ihn dann vom Pferd ziehen und ihn ganz festhalten, ihn fest an sich drücken und nicht mehr loslassen. Und damit kann sie ihn wieder zurück in die Menschenwelt holen. Gesagt, getan, so macht sie es dann auch, sie versteckt sich und als sie ihn sieht, läuft sie auf ihn zu, reißt ihn vom Pferd runter und drückt ihn an sich. Und dann kommt im Prinzip auch die Prüfung. Denn die Feenkönigin sieht das, dass sie da ihn an sich drückt und verwandelt Tam erst in eine Eidechse. Das ist schon schwierig, ihn dann festzuhalten. Ja. Findet sie wahrscheinlich auch ein bisschen ekelig. Dann in eine Schlange. Wird also noch schwieriger, weil die schlängelt sich ja dann so um ihn rum, um sie rum. Und zuletzt in ein rotes, glühendes Eisen.
Okay.
Oh.
Genau.
Autsch.
Aber sie hält ihn trotzdem weiter fest an sich gedrückt und die Mühe wird dann auch belohnt, weil die Feenkönigin dann im Prinzip feststellt, okay, sie kann gegen diese Liebe nichts machen und ist dann damit im Prinzip besiegt und lässt Tamlin dann mit ihr gehen. Und die Liebe hat dadurch gesiegt. Ja, das Motiv, einen Menschen zu gewinnen, indem man ihn durch alle Formen der Verwandlung festhält, findet sich ja tatsächlich auch in europäischen Volksmärchen. Ja.
Und auch in außereuropäischen Volksmärchen. Ich muss gerade an eine Geschichte von Pu Sung Ling denken, wo das auch so ist, mit verschiedenen Reinkarnationsstufen und so. Ja, ja. Mhm.
Also chinesisch.
Ja, chinesisch, genau.
Ja, ja, auch ein schönes Märchen.
Ich finde das auf ganz vielen Ebenen total interessant. Also einmal dieses die glühende Eisen, klar, das ist das, was am schmerzvollsten ist, aber auch diese glühende Liebe natürlich symbolisieren soll. Dieses Erkennen mit dem weißen Pferd und dem Gold, das sind die reinen Farben, ne? Da musste ich so ein bisschen an den weißen Reiter bei der Baba Yaga, bei die schöne Vasilisa denken. Oder auch Prinz Bajaja und der Eisenhans, ne, wo der mit verschiedenen Rüstungen da reinreitet, sag ich jetzt mal. Und auch wieder diese Analogie, dass die Feenkönigin ihn ja an sich binden konnte, als er vom Pferd gefallen ist. Und die Jeanette ne, ihn dann so aber auch wieder aus ihrem Machtbereich dann befreien kann. Also total spannend vom Aufbau her, von der Motivik.
Genau, und die Feenkönigin sagt im Prinzip dann auch nochmal, das habe ich jetzt so ein bisschen rausgekürzt, sowas wie, wenn sie das gewusst hätte, dann hätte sie der Jeanette schon vorher die Augen ausgekratzt und damit sie ihn im Prinzip nicht holen kann. Aber über die Liebe hat halt auch so eine mächtige Feenkönigin keine Macht.
Ja, und was hier natürlich interessant ist, und das ist, glaube ich, schon etwas, was man in keltischen Märchen erwartet, ist diese Konfrontation mit der Anderswelt. Mhm. Ne? Die hast du ja auch in der Feenfolge erklärt. Das machen wir jetzt hier nicht nochmal, damit es nicht doppelt. Wie gesagt, hört in die Folge da einfach nochmal rein. Sie muss ihn aus dieser Anderswelt befreien. Ne? Und hier treffen eben diese zwei Welten aufeinander.
Aber ich erwarte auch immer eine gewisse Romantik tatsächlich im wörtlichen Sinne, ne? Oder auch eine gewisse Tragik.
Ja.
Ne? Mhm. Also da wird ja ganz viel gestorben, so in den Balladen und Märchen.
Ja.
Also gerade auch in der Bretagne ist der Tod in den Märchen also fast schon omnipräsent. Mhm. Da hatte ich auch schöne Sachen gelesen, die aber dann eher zu unserer Todesfolge damals gepasst hätten. Oder also Tod in der Bretagne wäre nochmal auch eine Folge der Zukunft.
Nehme ich mit auf die Themenliste.
Total spannend, wie unterschiedlich das auch zum Teil ist. Also das wird sich wirklich lohnen.
Ja. Okay, wird gemacht.
Ja, super.
Aber ich fand auch hier so interessant, dadurch, dass das ja so alt ist und immer wieder weitergegeben wurde, dass es halt wirklich auch sehr viele unterschiedliche Versionen gibt, wo auch unterschiedliche Dinge hervorgetan werden. Jetzt in der Version, die ich jetzt zum Beispiel erzählt hatte, ist auch dieses rote glühende Eisen, das macht auch was. Also das gibt der Jeanette auch wirklich Verletzungen an den Händen und so. Also das muss auch wirklich schmerzen.
Ja, man muss bereit sein, für die Liebe eben auch Opfer zu bringen.
Ne? Genau, aber in anderen Versionen ist es halt so, dass Tamlin ihr zum Beispiel vorher sagt, du brauchst keine Angst haben, diese Sachen, die siehst du zwar und ich weiß nicht, ob sie es vielleicht empfindet, aber die tun dir körperlich nichts. Ne? Also
gehst heil dann da aus der Prüfung heraus, ja.
Genau. Man muss halt nur fest daran glauben, dass da nichts passiert.
Aber interessant fand ich auch, obwohl er hier sie ja nicht geschwängert hat, aber ich meine, dieses Eindringen in den Garten und Rosenbrechen, klar, ergibt sich ja von selbst an, ne? Wenn wir uns Heideröslein bei Goethe auch denken und so.
Ja. Genau, und deswegen war das auch häufig eine Warnung für junge Frauen, sich eben nicht auf Männer einzulassen.
Mhm. So ja, aber in deiner Version geht es ja gut aus, dass die Liebe dann halt auch, so wie Drewermann ja auch immer sagt, das Märchen ist die einzige Literaturgattung, wo die Liebe am Ende eine Chance hat, dass das wirklich gut ausgeht, ne? Obwohl die ja dann vorehelichen Geschlechtsverkehr vielleicht dann doch hatten, ja.
Ja.
Was nach damaliger Wertevorstellung ja also ein absolutes No-Go war.
Genau, und da gab es auch Versionen irgendwie, wo sie sich dann dafür entscheiden musste, also ob sie das Kind behält oder ob sie das Kind dann mit irgendeinem so Trank abtreibt oder sowas. Also da gab es wirklich ganz, ganz unterschiedliche Sachen, ja.
Also ein bisschen wie die Frau, die keine Kinder haben wollte, in dieser einen Fassung, wo sie dann, wenn sie schwanger war, irgendwelche Körner oder so zerbeißen musste oder Stöcke umknicken, irgendwas war da, ja.
Aber es ist total spannend, weil das natürlich so ein Variantenreichtum ist, der aber die Aussage des Märchens natürlich nochmal total verändert auch, ne?
Ja, aber irgendwie auch nicht, ne?
Ja, je nachdem, geht's denn immer gleich aus?
Also ich denke, im Endeffekt siegt die Liebe,
ja. Okay, ja gut. Nee, dann nicht, okay.
Also dass dann halt moralische Fragen an die Frau gestellt werden oder auch an den Mann dann ja letztlich. Und egal, also die allgemeine Aussage, das ist jetzt sehr allgemein, könnte man so zusammenfassen, am Ende geht's halt doch gut aus, wenn es so sein soll, sag ich mal. Vielleicht dieses Schicksalhafte, das verbinde ich auch so mit Kälte schon ein bisschen, ne?
Ja gut, und diese Liebe, die alle Grenzen überwindet, wird natürlich dadurch, dass es die Anderswelt überwindet, natürlich nochmal ganz besonders plastisch eigentlich dargestellt.
Auf jeden Fall, genau, ja. Ja, total spannend. Also, obwohl wir jetzt dann mit den Märchenstundenmärchen nur 4 Märchen hatten und es gewisse Parallelen durchaus auch gab und gibt, aber doch sehr facettenreich, finde ich.
Ja, und sehr viele Elemente, die wir so auch finden. Ich habe zum Beispiel mir noch ein Märchen durchgelesen, das ich jetzt nicht im Detail erzählen möchte, aber vielleicht nochmal so, da waren auch super viele Merkmale von den Grimms zum Beispiel dabei. Das war nämlich so ein bisschen allerlei raummäßig, dass der König dann seine Tochter heiraten wollte und die will dann auch 3 Kleider, es sind dann andere. Da will sie ein Kleid aus Schwanfedern, ja, da habe ich auch gedacht, ein Kleid aus Ginster aus dem Moor und eins aus goldenen und silbernen Fäden und dazu dann passende Schuhe.
Ich nehme das Schwanenkleid.
Ich nehme das Moor.
Ja gut, Jenny, dann bleibt nur
du
noch.
Du nimmst echt das. Ja, klar. Wie sieht denn der Ginster eigentlich aus? Der ist so
golden ist der. Der blüht gelb.
Ja,
so ein bisschen besenähnlich.
Okay, ich nehme schon die goldenen silbernen Feen.
Passt ja zum Sonnenscheinchen hier.
Und Schwan ist mondweiß.
Ja.
Ja, also wir bleiben quasi unserem Style treu, würde ich sagen.
Genau, aber was ich dann interessant fand, was dann anders war, sie wollte dann eine Kiste haben. Das hat mich ja irgendwie so total Mädchen an den Vampir erinnert. Genau, ja. In der sie sich dann versteckt und die man dann quasi auch aufs Meer wirft. Und letztendlich ist es dann so ein bisschen Cinderella-mäßig, weil sie dann letztendlich den Schuh dann verliert und der Königssohn sie dann mit dem Schuh sucht. Ne, und dann so ein bisschen Aschenputtelmäßig der Vogel dann am Baum zum Beispiel singt, hier die, das ist sie, nee, ist nicht sie, schaut nur in die Küche hinein, dort wird sie am Schaffen sein. Also weil sie sich als Küchenmagd dann beim König im Schloss dann im Prinzip anstellen lässt und es dann halt auch so ein Aschenputtelmäßig dann auch ist.
Okay, also ich glaube, dann muss man einfach nochmal sagen, wer es jetzt noch nicht verstanden hat, die Wiederkehr von einer bestimmten Motivik in Märchen auf der ganzen Welt ist einfach typisch Märchen. Na, also nichts von dem, was wir hier beanspruchen, ist einzigartig. Das finden wir in großen Varianten wirklich überall auf der Welt. Und die kulturellen Unterschiede, die liegen tatsächlich eher in diesen Feinheiten.
In der Gestaltung auch, genau.
Genau. Und natürlich haben wir das auch in keltischen Märchen, wenn wir vielleicht mal versuchen, das so ein bisschen zusammenzufassen, können wir, glaube ich, das hat Jennys Märchen vor allem sehr deutlich gemacht, von Tamlin, diese Nähe zur Anderswelt auf jeden Fall herausstellen, die ja nun mal im keltischen Glauben auch eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Die Grenze zwischen Menschenwelt und Anderswelt ist aber sehr dünn und sehr durchlässig. Feen können in unsere Welt kommen, aber wir Menschen können auch in die Feenwelt gelangen, also Begegnungen mit Feen, mit Toten oder andersartigen Grenzwesen geschehen sehr beiläufig und selbstverständlich. Die sind eigentlich gar nicht besonders spektakulär, haben aber zum Teil gravierende Folgen für Mensch oder auch für Feen. Es gibt bestimmte Übergangsorte, das wird ja bei uns im Märchen sichtbar, werde ich später auch dann nochmal ganz kurz was zu sagen, denn der Bettler erscheint ja an einer Quelle und verschwindet dann auch wieder. Und die Magie wirkt sofort, es gibt nicht irgendwie groß eine Erklärung. Generell ist die Magie wertneutral. Sie verstärkt eigentlich das, was da ist. Sie prüft eher das Maß, nicht die Moral. Und wer sie erhält, der trägt auch Verantwortung. Typische übernatürliche Wesen in keltischen Märchen sind Feen, Elfen, Zauberer, Hexen, Riesen, andere Fabelwesen, zum Beispiel die Selkies, das sind so Seehundmenschen, und auch Greife sind häufig anzutreffen. Wir haben bestimmte Figurenkonstellationen, die durchaus typisch sind. Wir haben Helden, die Prüfungen bestehen. Wir haben listige Trickser. Dazu sage ich gleich auch nochmal was auf unser Märchen bezogen. Die weisen Alten, die wir aber durchaus auch aus den Grimm-Märchen kennen. Und natürlich auch eine gewisse Verbindung zur Natur, ne? Denn das ist ja doch auch sehr zentral im keltischen Glauben, dass die Natur beseelt ist. Jeder Stein und jeder Baum eine Geschichte erzählt.
Ich schaue hier gerade auf eben dieses Buch Keltische Feenmärchen. Mhm. Und da ist unten so ein Steinkreis auf einer Wiese. Ja. Und oben ist so eine barfüßige Frau, würde ich sagen. Man sieht nur die Beine, die da auf einem Waldpfad durch das Licht, da dem Licht entgegen quasi auch läuft. Also das verbindet man schon auch. Da so eine gewisse Naturmystik schon auch.
Ne? Absolut, ja. Würdet ihr jetzt auf der Grundlage der Märchen, die wir jetzt so haben, noch irgendwelche anderen Sachen ergänzen, so als keltische Märchenmerkmale?
Ich glaube, wir haben die wichtigsten, die sich feststellen lassen, an unserer Auswahl, glaube ich, schon fast genannt, ja.
Ja, du hattest vorhin noch diese Vermischung mit Heidentum, Christentum,
genau, ja,
das wäre vielleicht noch
genau,
so wichtig,
genau,
ne? Genau, aber ansonsten würde ich auch sagen, dass es das ist, aber es ist eben nicht selbstverständlich, dass das in jedem keltischen Märchen auch vorkommt. Ich habe gerade so ein bisschen gedacht, vielleicht liegt es natürlich auch an der Textsorte Märchen selbst, weil Märchen sind ja vergleichsweise eher kürzer. Wenn wir natürlich jetzt keltische Märchen lesen, müssen wir auch immer bedenken, dass die ja mal aufgeschrieben wurden in einer Form. Wenn Jenny aber sagt, die Erzähltradition war eigentlich, dass Menschen das in ihrer ganz individuellen Art ausgeschmückt haben, haben wir einen unfassbaren Variantenreichtum, den diese verschriftlichte Form ja überhaupt nicht abbildet, ne?
Und dann ist ja die Frage, ob es dann, so, das stellt sich ja immer bei Märchen, ob es sowas wie eine ursprüngliche Fassung mal gab. Welche Fassung ist da jetzt genau überliefert?
Richtig.
Weil wenn ich da, was ja durchaus auch gewollt war, das macht es ja auch mega interessant, durchaus da Sachen auch dazu erfinden oder auch abändern kann, um dann mein persönliches Märchen zu kreieren, finde ich auch mega spannend, diese Vorstellung.
Total.
Ist die Frage, wie man da von einem allgemeinen Erzählgut im Spezifischen sprechen kann. Klar, Motiviken
richtig
tauchen immer auf, aber letztlich konnte ja jeder sein eigenes Ding machen, sage ich jetzt mal ganz salopp.
Genau, zum Thema Überlieferung werde ich gleich auch noch was sagen. Ich glaube, das gibt noch mal den anderen Aspekt dann mit.
Okay.
Weil ich wollte nämlich euch noch ein bisschen was über die keltische Mythologie erzählen.
Und das ist die Frage, ob es die keltische Mythologie überhaupt gegeben hat, ne?
Genau. Ja. Aber ich habe es jetzt einfach mal so genannt.
Ja. Wir brauchen irgendwelche Arbeitstitel.
Dekonstruktion, super.
Wir verstehen es in Anführungszeichen. Und die ist eine von der Literaturwissenschaft und Religionswissenschaft geprägte Sammelbezeichnung für die Gesamtheit der sagenhaften, weltlichen, religiösen Mythen der Kelten von der Zeit vor ihrer Christianisierung bis ins christliche Mittelalter hinein. Da die innerkeltische Tradierung mündlich erfolgte, gibt es aus der vorchristlichen und antiken Zeit keine schriftlichen Quellen der keltischen Mythologie in Anführungszeichen.
Ja, nur, ich will ja nicht was wegnehmen, nur durch indirekte Zeugnisse, Fremdzeugnisse.
Genau, genau. Na, es war im Prinzip schwierig, sich ein eindeutiges Bild zu machen, weil die vorhandenen Berichte von römischen, griechischen Autoren oder christlichen Mönchen auf den britischen Inseln verfasst wurden.
Genau, und das Problem da war, wenn ich dir vorgreife, dann grätsch rein, ne? Also sowohl bei den Römern, die die Kelten natürlich als Barbaren darstellen wollten und eben die Mönche dann das Heidentum als minderwertig darstellen wollten, ist das natürlich jetzt nicht unbedingt immer neutral dargestellt, sag ich mal. Und also ich erinnere mich zum Beispiel bei Tacitus in der Germania oder auch eben bei Caesar in De Bello Gallico, da sind dann halt so ein paar Namen latinisiert, dadurch letztlich ja auch entstellt erhalten geblieben. Und dann wird irgendwie gesagt, ja gut, das war eine Göttin, die konnte man mit der Venus vielleicht vergleichen und die wurde an irgendwelchen Quellen im Wald verehrt und so. Vielleicht hat aber auch jemand das falsch übersetzt und es wurde irgendwie stark vereinfacht. Also so wirkliche Aussagen können wir in Teilen zumindest eben wirklich nicht machen.
Ne? Ja, und das Übersetzungsproblem kommt ja dann auch noch dazu. Ich weiß nicht, ob du da auch noch was zu sagst, Jenny?
Sag ruhig.
Es ist ja dann quasi schon einmal übersetzt, wenn es von irgendwelchen griechischen, britischen Autoren niedergeschrieben wurde. Und wenn wir es heute dann lesen, ist es ja mindestens nochmal übersetzt. Genau. Und wir haben ja jetzt in den letzten Folgen sehr häufig thematisiert, dass Übersetzung auch immer Interpretation bedeutet. Das heißt, auch da entfernen wir uns ja von diesem Urtext, der ja auch schon wahrscheinlich weit entfernt von dieser Erzähltradition war.
Weil, also Quelle könnte auch Brunnen vielleicht je nach Sprache bedeuten. Richtig. Oder Fluss oder Bach oder See, das ist nicht immer so ganz eindeutig. Also hat alles was mit Wasser zu tun, aber wo konkret jetzt ist dann, also ist schon Unterschied, sag ich mal, ob ich jetzt da wie bei Frau Holle einen Brunnen habe oder irgendwie da was ins Meer schmeiße als Opfergabe.
Klar, und damit kann ich das natürlich dann beeinflussen in die ein oder andere Richtung und kann dann natürlich eine andere Konnotation geben.
Andere Lesart letztlich.
Genau,
ne?
Genau.
Da kommt dann auch, um das noch abzuschließen, da kommt dann auch natürlich die Frage der Textüberlieferung wieder. Ne? Also die römischen Geschichtswerke sind jetzt nicht irgendwie in Stein gemeißelt auf Kapitol erhalten geblieben, sondern wurden abgeschrieben und abgeschrieben und abgeschrieben. Und man kann natürlich da mit sprachwissenschaftlichen Mitteln versuchen, so eine Urfassung zu rekonstruieren. Aber es bleibt halt eine Rekonstruktion in einigen Bereichen. Und welches Wort da wirklich stand, ist manchmal nicht genau zu klären, und manchmal inhaltlich, aber wirklich entscheidend.
Genau, und im Prinzip gab es eine geistige und kulturelle Zusammenfassung schon ihres Denkens. Die wurde dann aber letztendlich von den Druiden von Generation zu Generation weitergegeben. Weil nur der Druide verstand das große Geschehen von Himmel und Erde. Also im Prinzip war ja nur der Druide der Gelehrte. Da, wie bereits gesagt, die Druiden nicht schriftlich festgehalten haben, sondern eben alles mündlich weitergegeben haben, war es schon sehr erstaunlich, dass sich die Überlieferungen lückenlos über Jahrhunderte hinweg hielten. Es gab eine gemeinsame, geheimnisvolle Priestersprache, die sich über Stammesdialekte hinwegsetzt. Man muss ja sich vorstellen, dadurch, dass es ja nicht zentralisiert war, gab es überall irgendwelche Stämme. Die haben natürlich auch alle irgendwie anders etwas gesprochen, aber da gab es wohl anscheinend, dass zumindest die Druiden sich untereinander verstanden haben, eben da diese geheimnisvolle Priestersprache.
So wie Latein in der katholischen Kirche jahrhundertelang diese Stellung eben hatte.
Genau. Und Druiden waren, wie gesagt, auch die einzigen, die jetzt die Gebildeteren waren. Sie waren Wissenschaftler, sie waren aber auch Heiler. Und neben den Druiden gab es auch Seher und Barden. Ich habe ja gesagt, ich musste total an Asterix und Obelix denken. Der Seher! und Trubadix, der immer irgendwie einen auf den Deckel kriegt. Der Seher war für die Vergangenheit und die Zukunft zuständig und liest dann wahrscheinlich auch aus irgendwelchen Tieren oder so.
Knöchelchen bestimmt, genau. Oder aus dem Laub auf dem Boden oder Steinwurf oder so, ja, ja.
Ja, und der Barde war der Sänger und stand neben dem König unter dem Druiden. Also er hatte schon eine sehr hohe gesellschaftliche Stellung.
Weil er ja die Epen des Volkes eben weitergegeben hat, also musikalisch auch, ne?
Genau.
Wie eben bei den Griechen hier die ganzen homerischen Sachen, oder wir hatten das Kalevala, diese finnische Nationalepos auch schon mal, ne?
Genau, also ist nicht so der Idiot wie bei Asterix und Obelix. Er ist schon auch ein... Ja, im Prinzip auch schon ein bisschen gelehrter jedenfalls, der das alles gut vortragen kann.
Ja, eine identifikationsstiftende Figur letztlich auch, ne?
Genau, und auch eine kulturstiftende und kulturweitergebende. Ja. Weil den Barden oblag es gerade im Winter, die am Lagerfeuer sitzende Gesellschaft mit Geschichten, also Göttersagen, Mythen, Heldensagen und Märchen zu unterhalten. Die alten mündlichen Überlieferungen haben sich in einer eigenen Götterwelt und in vielen Mythen und Heldensagen niedergeschlagen, die vor allem das Lebensgefühl und das Wertesystem der aristokratischen Schicht wiedergespiegelt haben. Da es, wie bereits erwähnt, keine politische und kulturelle Einheit der Kelten gab, ist die Mythologie regional sehr unterschiedlich ausgebildet. Dennoch war die Mythologie der Kelten sehr groß und ihre Grundmotive prägten das europäische Märchen. Haben wir ja auch gesehen. Im Prinzip dadurch, dass sich ja alles miteinander verwoben und verbunden hat, gab es da natürlich auch viel Einfluss.
Ja, haben wir heute in der Folge auch gesehen,
genau,
wie viele Überschneidungen es da letztlich gab.
Genau. Die auf den britischen Inseln, in Irland und der Bretagne überlieferten Mythen beschreiben Heroen, die auf ursprüngliche Gottheiten zurückzuführen sind. Göttergeschlechter wie die irischen, jetzt kann ich das natürlich nicht so gut aussprechen, Tuatha De Danann, sind in der frühmittelalterlichen Legenden zu mythischen Helden geworden, die im Volksmärchen zu Kobolden, Elfen und anderen Sagenfiguren umgedeutet werden. Auch gibt es Geschichten von Heiligen, die heidnische Helden treffen. Also hier mischt sich dann auch wieder die keltische und christliche Mythologie.
Oder irgendwelche quasi göttlichen oder halbgöttlichen Gestalten, die dann zu legendären Heiligen umgeformt werden, weil die Verehrung einfach nicht nachlassen wollte. Mhm. Gerade in Irland scheint das ja bei einigen der Fall gewesen zu sein, ne? Dass dann quasi das Heidnische in ein christliches Gewand gegossen wurde und dann dadurch von der Kirche irgendwie dann so halb akzeptiert wurde zumindest und dem Volksglauben sich einfach bis heute bewahrt hat, ne?
Genau. Eine scharfe Abgrenzung zwischen Märchen und Sage lässt sich nicht mehr so genau ziehen, weil es viele Geschichten gibt, die beide Elemente in sich tragen.
Wir heute auch schon, wir haben eben Orte, wir haben Zeiten und so weiter und so fort. Und es gibt auch oft Sammelbände, dass es oft Sagen und Märchen im selben Band sind, also keltische Märchen und Sagen.
Ja, ich hatte das in dem, du hattest mir ja das Buch über Wales ausgeliehen mit den Märchen. Und da waren einige, die ich dann direkt aussortiert habe, weil ich mir so dachte... Da ging es dann darum, warum das Meerwasser um Wales salzig ist zum Beispiel oder so. Und da dachte ich mir, okay, das ist schon cool, aber es geht so krass in eine Sagenrichtung, das lasse ich da mal weg.
Genau. Und zumal auch die Geisterwesen ihren Ausgangspunkt in frühen Kulten von Lokalgottheiten und Fruchtbarkeitsmythen einzelner keltischer Siedlungen hatten. Und auch Tiere spielten in der keltischen Mythologie eine wichtige Rolle, was ja auch dadurch begründet ist, dass sie im täglichen Leben, vor allem aber auch durch Opferzeremonien, ein wichtiger Bestandteil waren. Ein Beleg dafür ist die wesentlich häufigere Darstellung in der Kunst im Vergleich zu menschlichen Abbildungen. Also man sieht mehr Tierdarstellungen und viele Götter und Göttinnen stehen in enger Beziehung zu bestimmten Tieren, was sich durch Tierbilder als Attribut vieler Götterbilder zeigt.
Es gibt ja auch diesen berühmt-berüchtigten gehörnten Gott oder den Gott mit dem Geweih, der da im Wicca-Kult zum Beispiel eine zentrale Rolle spielt. Da gibt es ja durchaus alte Darstellungen auf irgendeinem Bronzekessel, meine ich ganz berühmt, wie der da sitzt mit Geweih zwischen irgendwelchen Tieren und ja.
Genau, und da gibt es eben auch Mythen, wo zum Beispiel Tiere sehr oft eine handlungsauslösende Rolle spielen. Also sie hatten da auch einen wichtigen Bestandteil.
Ja, wie das Pferd zum Beispiel bei deinem Märchen, ne?
Genau.
Ja, dann ist ja eigentlich nur noch die spannende Frage, gerade vor dem Hintergrund unserer Griechenland-Folge letztes Jahr. Wie ist denn der Zusammenhang zwischen der keltischen Mythologie, in Anführungszeichen, und den keltischen Märchen?
Ja, Jenny hat es schon so ein bisschen angedeutet. Es ist letztlich, also ganz vereinfacht kann man es so sagen, dass die mythologischen Figuren, seien es jetzt Götter oder Halbgötter oder wie auch immer, quasi so ein Downgrading erfahren haben im Laufe der Geschichte und dann eben zu volkstümlichen Gestalten ja geschrumpft sind, sage ich mal, teils wortwörtlich eben hier Kobolde, Gnome, Feen und so weiter. Also es ist umstritten, Jenny hat das mit der Überlieferungslage ja auch angedeutet, ob man da so von pankeltischen, also allgemeinkeltischen Elementen überhaupt sprechen kann und ob sie wirklich dann aus der heidnischen Zeit noch stammen oder durch die Missionare zum Teil dann auch ungewollt weiterverbreitet worden sind und dann erst recht ja, bewahrt wurden als Trotzreaktion quasi. Mhm. Ne? In dem Irischen und im Schottisch-Gälischen die Wörter für Fee bzw. Fairy enthalten das Element She, also S-I-D-H geschrieben. Und das beruht auf einer Bezeichnung der Götterwelt in der frühen irischen Literatur. Also die Feen waren ursprünglich, soweit man es rekonstruieren oder vermuten kann, eben also wirklich göttlichen Ursprungs. Und deswegen sind sie auch eben in keltischen Märchen so präsent, weil da die alte Religion der Kelten eben noch so mitschwingt. Mhm. Und da ein Stück keltische Identität vor der Christianisierung, wenn auch natürlich ja, entstellt oder gewandelt, neutraler formuliert, vielleicht erhalten geblieben ist. Ja, die Mönche, die dann das aufgeschrieben haben, gerade in Irland auch, denen war natürlich daran gelegen, das möglichst schlecht darzustellen und zu sagen, ja, die haben dann irgendwelche komischen kleinen Viecher geglaubt, ne, ganz böse formuliert. Deswegen, ja, ist da im Laufe der Jahrhunderte so einiges anders dargestellt worden, als es ursprünglich eventuell oder wahrscheinlich gewesen ist. Dadurch, dass wir eben keine schriftlichen Quellen aus dieser Zeit haben und man immer vorsichtig sein muss, das hatte ich ja eben in der Griechenland-Folge auch mal vorgestellt, die schriftliche und die mündliche Überlieferung, die schließen sich nicht unbedingt aus, aber sind beide auch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen eben, weil im keltischen Kontext dann nochmal ganz klar, die Geschichte schreiben eben immer die Sieger. Dadurch, dass sie eben nicht so kriegerisch waren und vergleichsweise leichte Beute waren, sage ich jetzt mal so etwas vereinfacht, ist die Frage, inwieweit eben die Darstellung, die Fremddarstellungen wirklich neutral sind. Und man kann davon ausgehen, dass das schon zumindest eingefärbt wurde, wie auch immer. Also was tatsächlich auch gerade in den Märchen auch erhalten geblieben ist, sind die mystischen Orte. Die Haine zum Beispiel oder Quellen. Also jeder Fluss hatte nach keltischer Vorstellung auch eine Gottheit, die dann da an der Quelle quasi thronte. Und da wurden auch Opfer wahrscheinlich dann dargebracht. Also es gibt viele keltische Kunstfunde aus Gewässern, weil die als Opfergaben eben da hineingeworfen wurden. Sonst wären die gar nicht erhalten geblieben. Die wurden dann Jahrhunderte oder Jahrtausende später dann eben da geborgen. Oder irgendwelche ja, Steinkreise zum Beispiel oder sowas. Ich hatte ja gesagt, Stonehenge ist nicht so richtig keltisch. Klar, es ist älter. Da gab es Kelten noch nicht, aber das ist eine Sache, die dann quasi vielleicht auch aus anderen präkulturellen Strömungen oder urkulturellen Strömungen dann teilweise übernommen wurde. Das ist schon interessant, dass das auch in den Märchen und in den Sagen vor allen Dingen natürlich auch, warum stehen da Steine, das kennen wir auch aus der deutschen oder der restlichen europäischen Sagenwelt ja genauso. Ne? Warum hat die Kirche einen Turm höher als den anderen, weil der Teufel da irgendwie seine Finger im Spiel hat? Oder warum ist da der Loreleifeld so gefährlich? Weil, das hat sich ja jemand dann ausgedacht, ne? Was Brentano, glaube ich, ne? Und das wird ja von Heine dann manchmal aufgegriffen, ne? So war's, dass da eben die holde Maid da ihre Haare kämmt und deswegen die Schiffer da ins Unglück, ins Verderben stürzen, ne?
Dann können wir doch jetzt mit diesem ganzen Hintergrundwissen zum zweiten Teil meiner Interpretation kommen und nochmal einen Blick auf die drei Gaben werfen. Diesmal aber aus keltisch-mythologischer Sicht, habe ich euch ja versprochen, ne?
Cool.
Da nehmen wir uns direkt mal den alten Mann als ja, vielleicht Bote der Anderswelt vor. Denn der arme Mann ist, mit dem Hintergrundwissen, was wir jetzt haben, natürlich kein gewöhnlicher Bettler. Wäre er im Grimm-Märchen wahrscheinlich ja auch nicht, weil er übermittelt ja nun mal diese magischen Gaben. Also irgendwas Besonderes muss ja an ihm sein.
In keltischen Erzähltraditionen treten Gestalten der Anderswelt oft als alte Männer, Bettler oder Fremde ohne Herkunft auf.
Bei der Amaterreich ist es ja auch so, dass der liebe Gott da für einen Bettler gehalten wird, genau, weil er eben so umhergeht.
Genau. Das heißt, keltisch gelesen ist der alte Mann in unserem Märchen ein Grenzwesen. Vielleicht ein Bote aus der Anderswelt, ein Feenbote, ein Toter oder eine irgendwie personifizierte Schicksalsmacht.
Oder ein Druide vielleicht.
Oder sogar ein Druide, ganz genau. Und die Quelle, ne, das ist Wasser, verstärkt das, denn Quellen sind klassische Übergangsorte zwischen den Welten, hast du ja auch gerade gesagt, Christian. Und das ist dann eben auch der zweite Punkt der Interpretation. Im keltischen Mythos ist Wasser ein Ort des Opfers, ein Ort der Weissagung, ein Zugang zu der Anderswelt. Und der Knabe in unserem Märchen ist ja an der Quelle. Und dass dann gerade hier natürlich die drei Gaben verliehen werden, er auch geprüft wird, das ist ja dann natürlich kein Zufall.
Und das Wasser und gerade auch an der Quelle, wo es wirklich noch sehr rein ist, also nicht durch Schmutz oder wie auch immer dann genau verunreinigt ist, ne? Dass da das schimmlige Brot dann auch, ja, sakral dann zumindest auch gereinigt wird.
Dann haben wir die drei Gaben, magische Gaben vielleicht, als verzehrte druidische Kräfte. Ne? Die Zahl 3 ist zentral im keltischen Denken und die Gaben wirken ja wie so fast pervertierte sakrale Fähigkeiten. Ne? Der Blick ist wie ein Fluch. Das hast du vorhin ja auch gesagt, Christian. In keltischen Mythen gibt es oft diesen tödlichen Blick, zum Beispiel bei Balor. Das ist eine ganz zentrale, oder Balor, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, ist eine zentrale Figur der keltischen Mythologie. Und sein bekanntestes Merkmal ist sein verhängnisvolles Auge. Meist hat er nur ein einziges und normalerweise ist es geschlossen, aber wenn es geöffnet wird, bringt es eben Tod, Verderben und Verwüstung. Und das ist natürlich von hoher symbolischer Bedeutung, steht für unkontrollierbare Macht, Wissen ohne Maß, Sehen ohne Mitgefühl. Und das sehen wir im Märchen der drei Gaben ja auch sehr, sehr deutlich. Es ist zwar nicht total tödlich und zerstörerisch, aber es bringt die soziale Hierarchie und damit die Ordnung schon ziemlich durcheinander.
Und am Ende sind sie ja doch alle tot, ne?
Richtig. Musik ist ebenfalls im keltischen Mythos tief verankert und auch tief magisch. Wir haben das Harfenspiel, wir haben Feenmusik, die zum Beispiel Zeit aufheben kann, Menschen tanzen lassen kann, siehe unser Märchen, oder auch in den Tod führen kann. Das heißt, die Klarinette ist vielleicht sowas wie eine moderne Entsprechung dieser verhängnisvollen Feenmusik.
Die Klarinette ist ja eine Erfindung des 18. Jahrhunderts, also die hat es vorher nicht gegeben.
Kann das eigentlich wird nicht keltisch sein.
Wahrscheinlich mal irgendwas anderes, ein anderes Holzblasinstrument gewesen.
Und wir haben die Figur des Jungen. Und der entspricht der Figur des Tricksters. Den habe ich gerade schon mal angesprochen. Das ist eine archetypische Figur aus Mythologie und Folklore. Nicht typisch keltisch, finden wir auch wieder weltweit in Sagen, Volkserzählungen und so weiter. Und wir verstehen darunter einen listigen Schwindler, Betrüger oder so einen Frechdachs, der durch Tricks, Humor oder Regelbruch die Ordnung durcheinander bringt. Und typisch für ihn ist, dass er zwischen den Welten steht. Also seine Liminalität, um mal einen Fachbegriff zu droppen. Oh. Also zwischen Kind und Erwachsenen, arm, mächtig, Ordnung, Chaos. Passt ja auch super auf unsere Figur in die drei Gaben. Wir haben den Regelbruch. Diese Trickster missachten Gesetze, Tabus und Autoritäten. Sie sorgen für eine Verkehrung. Hoch wird niedrig, mächtig wird lächerlich. Ist in die drei Gaben ja auch überdeutlich. Und es ist auch sehr körperlich. Hunger, Scham, Sexualität, Lächerlichkeit spielen eine Rolle. Ja, check, haben wir auch alles in unserem Märchen. Und es ist auch eine gewisse Ambivalenz. Ihre Taten können befreien und zerstören. Und auch das finden wir 1:1 in die drei Gaben wieder. Häufig besitzen sie magische Gegenstände, die sie zu sehr nutzen. Sprach- oder Musikmagie sowie Blick- und Namensmacht. Haben wir auch alles. Funktion der Tricksterfiguren ist, dass sie die Ordnung testen, statt sie zu bewahren. Sie entlarven Heuchelei und falsche Autorität und sie zeigen, wo Regeln auch erstarrt sind. Und im Märchen kennt der Junge ja gar keine Ehrfurcht vor Autoritäten und macht sich über die Ordnung lustig.
Aber von der Grundmentalität her erstmal ganz cool, finde
Voll,
ich.
Voll, fand ich auch, ja. Und deswegen müssen diese Figuren ja auch nicht zwingend unmoralisch sein. Ne? Vorhin haben wir ja irgendwie gesagt, dass das Märchen und insbesondere ja eben genau diese Figur des Jungen uns dazu anregt, über Gerechtigkeit und Moral nachzudenken. Die Aussage könnte aber ja vor diesem Hintergrund auch sein, Ordnung muss vielleicht sogar gelegentlich zerstört werden, um sich zu erneuern. Ansonsten haben wir noch den Tod der Menge. Ne? Das ganze Volk stirbt ja in unserem Märchen. Und das ist nach keltischer Vorstellung schon eine krasse Verletzung einer kosmischen Ordnung. Also, dass alle ja auch dieser Kugel folgen, zeigt, es ist ein kollektiver Verlust von Maß und Macht. Es ist das blinde Folgen von Macht und Spektakel. Und Keltisch gelesen ist das keine Strafe durch den Knaben, sondern ein Selbstverlust der Gemeinschaft, die ja quasi sich selbst verloren hat. Die Gemeinschaft hatte im Keltentum ja eine ganz zentrale Bedeutung. Das haben wir heute, glaube ich, recht deutlich herausgehört.
Wie bei allen Diaspora-Völkern ja letztlich,
genau. Richtig, ne? Also wenn du in komplexen Stammesstrukturen organisiert bist, starke familiäre Bindungen wichtig sind und Entscheidungen oft gemeinschaftlich getroffen werden, dann ist natürlich dieser Gemeinschaftsverlust, wie der im Märchen dargestellt wird, schon hochproblematisch für so ein Volk.
Weil die ganze Kultur damit ja dann auch den Bach runtergeht oder im Teich ersäuft.
Ja, eben, ne? Tatsächlich. Ja. Ne? Und ja. Alles, was an Schutz, Identität, Stabilität dazugehört, eben auch. Das heißt, aus keltisch-mythologischer Sicht erzählt das Märchen von einem Grenzgänger, der Andersweltmacht erhält, weil er leidet und auch teilt. Und er zeigt, dass Magie ohne Maß nicht erlöst, sondern entlarvt und zerstört. Wir haben hier eigentlich beide Möglichkeiten. Wir können das Märchen auch ohne allzu großes keltisches Wissen interpretieren, lesen, verstehen, weil wir ganz viele bekannte Motive darin wiederfinden. Aber wenn wir uns natürlich mit dem historischen Hintergrund, mit dem kulturellen Hintergrund beschäftigen, können wir natürlich noch viel mehr in die Feinheiten gehen und dann eben durchaus zeigen, was an diesem Märchen, das glaube ich viele vielleicht unter dem Vorwand, oh, es ist keltisch, total enttäuscht haben dürfte, ja. Können wir vielleicht zeigen, dass es eben doch sehr keltisch ist.
Und umso gespannter bin ich jetzt darauf, wie unsere irgendwann mal vielleicht stattfindende zukünftige Irland-Folge ausfallen wird, ob sie das bestätigt oder ob Irland da vielleicht doch eine Sonderstellung
innehat. Ja, vielleicht. Ja, es wird auf jeden Fall weitergehen. Also ich glaube, das kann man eh sagen. Ja. Das Thema ist natürlich heute nicht irgendwie damit abgeschlossen. Ich denke, wann immer wir uns irgendwann mal wieder diesem Raum nähern werden, sei es mit Irland oder vielleicht auch nochmal ganz anderen Ländern. Und wer weiß, in was für Themenzusammenhängen uns das auch nochmal begegnen werden wird. Ich glaube, das wird auch wieder weiterarbeiten und da werden wir wieder Verknüpfungen feststellen, an die wir jetzt vielleicht auch noch gar nicht gedacht haben.
Mit den Feen und der Anderswelt haben wir es ja auch schon quasi mal angerissen, ne?
Ja, stimmt.
Also genau. Da sind wir jetzt ja auch gar nicht mehr drauf eingegangen oder so, weil das haben wir ja auch schon alles irgendwie, es ist alles sehr verknüpft.
Definitiv, alles hängt irgendwie zusammen und die Märchenreise geht weiter und manchmal dann doch anders, als man so erwartet.
Auf jeden Fall.
Ich hoffe, dass wir heute ein paar Klischees brechen konnten.
Mit unserem Märchenstunden-Märchen ja, auf jeden Fall.
Für mich schon.
Für mich auch. Also ich habe auch ganz, ganz, ganz viel gelernt. Für mich war das eine der lehrreichsten Folgen der letzten Monate, würde ich tatsächlich sagen.
Ja, so ein Grundverständnis keltischer Kultur, auch wenn es die in der Allgemeinheit so nicht gibt, aber der keltischen Mentalität vielleicht, habe ich, glaube ich, schon aus den Märchen so ziehen können.
Mhm. Ja, aber sich das eben auch bewusst zu machen, dass es dieses Label typisch keltisch nicht gibt.
Und eigentlich das, nicht, ne? Genau.
Das war ja uns auch ganz wichtig, das zu zeigen. Und für mich, ich weiß, ich habe das schon öfter gesagt, gerade wenn wir so Länder-Specials auch mal gemacht haben oder so, aber für mich war einfach wieder besonders schön, dieses verbindende Element zu sehen, weil für mich ist das irgendwie hier gerade sowas wie Völkerverständigung. Einfach dieses komplette, Leute, vergesst mal diese kulturellen Unterschiede und diese, ihr seid anders und ihr kommt von da hinten und das ist da hinten und das ist, es ist irgendwie doch alles so verbindend und so ähnlich.
Ja, von Anatolien bis Irland, wie du gesagt hast.
Richtig, und deswegen muss ich sagen, finde ich die Kelten auch sehr sympathisch, weil sie auch
die so ersten Europäer, ne?
Irgendwie. Ja, und weil sie auch so von ihrer Art halt waren, ne? Wir verdrängen nicht, sondern wir vermischen das Ganze, ne? Wir bekämpfen uns nicht gegenseitig, sondern wir gehen friedvoll miteinander um. Also ich meine,
wie hier im Ruhrgebiet vielleicht auch ein bisschen.
Genau, aber das genau
Schmelztiegel,
das,
ne?
Ja, dass man so eine Verbindung hat zwischen den Kulturen.
Ja.
Und dann da irgendwas Eigenes vielleicht auch raus entsteht.
Also direkt zum Jahresbeginn echt eine Menge gelernt, würde ich sagen. Wie alle.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann würde ich sagen, darf die Jenny sich jetzt schon so richtig auf die nächste Folge freuen.
Endlich.
Ist bald soweit. Oh.
Mau. Und wenn uns bis dahin nicht der Himmel auf den Kopf fällt,
dann hören wir uns bald wieder.